Ein paar Stunden sind an diesem schönen Tag schon vergangen und ich habe sogar, obwohl ich damit selber nicht gerechnet habe, schon eine Typberatung hinter mir auf dem Parkplatz.
Ja, aber wirklich.
Ja, ich hab eine ungefragte Typberatung, ja, ist mir heute schon entgegengekommen. Ich weiß jetzt viel mehr, wer ich bin. Es gibt ja Leute, die gehen so auf die Suche nach sich selber.
Ja.
Die fahren dann nach Thailand oder reisen durch Asien da, Monate und Wochen lang, Yoga-Kurs, Ayurveda-Kur, sonst was. Irgendwo auf Goa, dann auf Drogen, da unter einer Palme tanzen, bis man von einer Kokosnuss angeditscht wird. Ich habe das jetzt alles hier Corona-konform auf dem Parkplatz erledigt. Die Suche nach mir selber, weil man ist ja auf der Suche nach Menschen, die einem dabei helfen. Und manchmal kommen sie in den verrücktesten Situationen.
Klingt, als hättest du Jesus getroffen, aber es war ein bisschen anders. Ich war ja dabei.
Naja, Moment,
ja, ja,
wer weiß. Also gerade diese Orakel
stimmt,
und so.
Ja, klar.
Gerade diese Orakel,
ja,
die kommen
ja
natürlich in Menschengestalt.
Ja, ja.
Und so, aber sie haben jetzt auch gar nicht so tief in meine Seele hineingeblickt und jetzt auch gar nicht so viel da die Möbel umgestellt, sondern es ging um eine recht oberflächliche Sache. Du warst gerade dabei.
Ja, von außen sah es so aus, als wäre eine rauchende Frau hier im Innenhof des Studios auf dich zugekommen und die hat dir einerseits einen Parkplatz angeboten, was ja sehr nett war, und das hat schon mal eine Verbindlichkeit ins Gespräch gebracht, die du später, Kurzzeit später sehr bereuen solltest, denn es ging eigentlich über in eine Art Typberatung, ungefragt, und es war so ein bisschen wie Live-Face. Also so wie wenn Facebook-Kommentare in der Wirklichkeit passieren. Also wo man immer so sagt, also so dreist, das würde nie jemand von diesen Kommentatoren dem wirklich ins Gesicht sagen. So dreist war es. Es ging, soll ich es sagen, Klaas? Es ging darum, dass die junge Frau festgestellt hat, dass Klaas Höfer-Umlauf einen sehr, sehr ungeordneten Bart hat. Und dieser Bart sähe in allen Formaten auch ganz fies aus. Und sie kann wirklich nur empfehlen, weil Klaas jetzt auch ein altes Gesicht hat. Dass sie, dass
hat sie
Klaas,
das so gesagt?
Ja, ja. Kein, also, dass Klaas den Bart bitte Standepede abrasieren soll, weil er dann wirklich besser, es gebe Leute, die den Bart gut steht. Da habe ich gesagt, natürlich mir. Ja, um mich da, um das Unangenehme aus dem Gespräch zu lassen. Da ist sie aber gar nicht drauf eingegangen. Es gibt Leute, den steht ein Bart, wunderbar. Aber du gehörst nicht dazu.
Also, ich sag das, wie das ist. Der Klaas, das war, und da wurde über mich gesprochen, schon gar nicht mehr mit mir, sondern an Jakob direkt, hat sie dann so mit der Zigarette und dem ganzen Qualm dann da gesagt, also ich sag, wie das ist. Der Klaas, der war auch noch nie ein Barttyp.
Ja, genau.
Noch nie. Was?
Wie alt war die denn?
Ich würde sagen, so Ende... Also Anfang 50?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay. Ja.
Anfang, Mitte 50. Ich habe mir dann irgendwie vor lauter Verlegenheit, habe ich mir die Fischgräte aus dem Bad genommen, weil ich dachte, vielleicht stört sie das.
Die hat ja schon einiges erlebt im Leben. Also die kann das ja wohl wahrscheinlich beurteilen. So.
Ja, ja, sicher, klar.
Ich sag's offen, wenn mir das passiert wäre, wäre ich auf dem Absatz umgedreht und heimgefahren, ins Bett gelegt, Decke drüber, fertig für diese Woche.
Und Klaas hat das wirklich mit großem Esprit und Werf einfach zur Kenntnis genommen und hat auch so ein bisschen wahrscheinlich im inneren Monolog gedacht, das ist eben so, wenn man im Fernsehen ist, da muss man sich den ganzen Käse reinziehen, und hat da so ganz nett gesagt, ja, ja, nehme ich mir mal zu Herzen, okay, ja, genau.
Weißt du, an wem ich da gelernt habe, Schmidt und Jakob, es gibt so eine ganz tolle Reportage, die ich euch allen ans Herz legen kann, die heißt 24 Stunden Berlin, die ist schon ein bisschen älter,
ja,
und da waren an einem einzigen Tag in Berlin 80 Kamerateams unterwegs, und es war also derselbe Tag, es sind 80 verschiedene Menschen, Familien, unterschiedliche Berufe, unterschiedliche soziale Schichten wurden also begleitet am selben Tag. Und das Ganze geht auch 24 Stunden. Ja, also die wurden nicht nur 24 Stunden begleitet, sondern man hat dann richtig so eine Reihe von Dokumentationen. Es wird immer hin und her geschaltet zwischen den verschiedensten Leuten. Da gibt es einen, der wirklich den ganzen Tag nur auf der Suche nach Heroin ist. Und
da gab es Leslie Bomber. An den Namen kann ich mich noch erinnern.
Ja.
Die, weil die irgendwie, glaube ich, eine alleinerziehende Mutter war.
Ja,
und die
genau
wird da begleitet. Ja.
Exakt, die hat also ein paar Kinder zu versorgen, hat da super Stress. Dann gibt es den Typen, der die Pyronale organisieren möchte.
Ich
dann
bin
gibt
da
es
auch zu sehen übrigens.
Du bist da zu sehen?
Zu sehen? Ja,
ja, bist du der Diplomat vom Gendarmenmarkt?
So ist es ja.
Nein,
so
wer bist du?
Na, ich war da, hab da für Fritz gearbeitet, den Radiosender hier in Berlin. Und da wurde ich da, also in einem Schnittbild bin ich kurz zu sehen, habe mich verewigt in der Reportage.
Ist ja irre. Und wen man auch begleitet, ist der damalige Bürgermeister Klaus Wowereit.
Ja.
Und es sind natürlich extrem interessant unterschiedliche Leben, und man denkt so, boah, dass das alles so in derselben Sekunde passiert, als wenn du so Berlin in der Mitte durchschneidest und so guckst, was alle machen, wie so eine Ameisenfarm eigentlich. Und dann ist es so, du kriegst den ganzen Tag schon mit und denkst, boah, was hat der für einen stressigen Tag? Man baut auch ein bisschen Empathie auf mit dem Leben eines Politikers, gerade auch einem Regionalpolitiker, der ja natürlich die großen Entscheidungen macht. Als Berliner Bürgermeister ist man ja auch nicht irgendwer, sondern man hat auch schon mit der großen, auch nationalen Politik irgendwie mehr Kontakt als jetzt der Bürgermeister von Oldenburg. Und dann ist es so, der macht den ganzen Tag 1000 Sachen, wurde ganz früh morgens schon abgeholt. Und dann ist er abends noch in seinem Wahlkreis da irgendwo da in seiner Ecke auf so einem Bratwurstfest. Da muss er dann auch noch hin.
Dunkel. Ja, ja. Ja,
und er hat wirklich schon so alles hinter sich, hat alles schon geregelt. Dann denkt er sich so oder weiß, er muss jetzt hingehen. Ansonsten heißt der feine Herr Wowereit trinkt wohl nur noch Champagner aus dem Stöckelschuh.
Sabine Christiansen.
Ja, und geht jetzt auf den Geburtstag von Regine Six und das war's. Und dann geht er da hin und absolviert das mit großer Bürgernähe, frisst da noch eine Bratwurst, haut sich noch ein Bier rein und denkt sich, na gut, jetzt kann ich auch mal gehen, wa? Und geht dann Richtung Auto und der Fahrer hält ihm schon so die Tür offen. Er ist schon so mit einem Bein im Auto und dann kommt noch eine an, so eine verrückte Christin, und will ihm unbedingt noch aus der Bibel was vorzitieren. Er will ihm unbedingt noch was vorlesen, so eine Bibelstelle, die für ihn super wichtig ist für die nächsten Tage, damit er weiterhin der Klaus Wowereit und unser Bürgermeister bleiben kann.
Alle
und
Kameras auf ihn, sodass
alle Kameras, wo er nicht sagen kann, komm, schleich dich, du verrückte Eule.
Troll dich, du.
Ja, es geht nicht, sondern da ist wirklich so eine mit so borstigen grauen Haaren, die so mit so einem irren Blick ihn anschaut und ihm sagt, dass ihm der Bart nicht steht. Nein, dass jetzt hier diese Stelle in der Bibel wirklich super wichtig ist und diese Geduld, mit der er sich da wirklich das halbe Testament da anhört, die nehme ich mir zum Vorbild, wenn es darum geht, mit Menschen umzugehen, die man vielleicht nicht kennt und die man gar nicht nach ihrer Meinung gefragt hat, aber die dann trotzdem was sagen.
Neben vielen anderen Tatsachen wäre das, glaube ich, der Hauptgrund für mich, niemals in die Politik zu gehen. Wie oft, also ich komme ja hier Saarland, Rheinland-Pfalz, wie oft habe ich hier Kurt Beck auf irgendwelchen Weinfesten gesehen, da wie ja. Er da Anstoß, echt? Ja, und hier nochmal eine Schorle und dies und das. Und das ist der Horror. Also wenn ich mir vorstelle, du stehst da auf irgendeinem Marktplatz in der kleinen Stadt und musst da die Hände schütteln und mit dem noch ein Bier und das und dies und dort. Was du dir da für einen Blödsinn anhören musst, 24 Stunden, das sind wir noch gesegnet. Ne?
Ich glaube, das ist dann so eine grundsätzliche Frage und da gibt es wahrscheinlich wirklich zwei Politikertypen, die entweder das so sehen wie ihre kleine Show und die so sagen, jetzt trinke ich halt mit denen die Weinschorle
so
und ich esse die Bratwurst und ich umarme die hier alle mal durch und wir haben gute Fotos und jetzt haben die so einen super Tag mit mir gemacht und dann gibt's glaube ich auf der anderen Seite die sich das wirklich zu Herzen nehmen und sagen, ach du Scheiße, ja, da muss man wirklich mal was tun und vielleicht auch schon so ein bisschen wissen, also richtig kann ich da gar nichts tun und die werden dann so von innen aufgefressen. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt nur zwei Wege, das irgendwie aufzulösen und beide Wege würden mich auch von innen irgendwie so verdorren lassen. Also kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Weißt du, weil du wirst dann so beladen mit den Sorgen. Ich weiß nicht, ob ich es verständlich mache. Du wirst so beladen mit den Sorgen und entweder bist du dann jemand, der das so wegschiebt und sagt, nur ist auch gut und machst so ein bisschen bella figura, ja und schön und alles gut und verpiss dich. Oder du nimmst das so richtig mit nach Hause, versuchst so 1% davon zu lösen und dann ist es ja doch nie genug.
Naja gut, das ist eben das Prinzip Politik, dass man immer zwei Schritte vor, einen zurück macht, wenn es gut läuft. Manchmal auch drei zurück und zwei vor und dann mal gucken, ob es beim nächsten Mal besser läuft. Aber dieses Prinzip, dass man sagt, ich fahre da jetzt hin und ich weiß genau, wenn ich jetzt da in diese kleine Stadt als Bundesminister mich da hinstelle auf diese kleine Bühne, da werde ich ausgepfiffen, da werde ich angeschrien.
Ja, das
hier
kommt ja auch noch dazu,
Jens Spahn wohl letztens angespuckt, was in diesen Zeiten
unfassbar,
jetzt, also
unfassbar.
Da gibt es Zeiten, da hat es mehr Spaß gemacht, angespuckt zu werden, als jetzt ausgerechnet während einer Pandemie.
Da muss ich aber wirklich sagen, da wäre ich lieber, also so, ich finde, das geht schon wieder.
Weil anspucken?
Anspucken natürlich nicht. Aber die Politiker in dem Rang, ja, die können sich das, glaube ich, leicht erklären. Die haben ihre Bodyguards dabei. Die können sich auch sagen, so in meinem Beruf, ich muss schwerwiegende Entscheidungen fürs Land treffen. Das findet nicht jeder gut. Damit könnte ich leben, glaube ich.
Das ist, finde ich, nämlich auch was
anderes.
Das
Schlimmere sind so Lokalpolitiker.
Das meine ich nämlich,
die wirklich
genau.
Die ganze Kacke haben, die dasselbe abkriegen oder noch schlimmer, die müssen Bier trinken mit jedem Assi, der ihnen entgegenkommt. Und die aber weder die Vorteile haben, noch irgendwie für ihren Beruf, also so sagen können, ich bin halt ein Machtmensch, ich bin in der Zentrale der Macht, ich lenke dieses Land etc. Das haben die alles nicht, sondern die haben nur die Scheiße.
Ja, wir haben jetzt übrigens eine kuriose Situation, wenn wir diesen Podcast hier veröffentlichen, dann ist klar, wer zumindest mal in der Wahlnacht, jetzt unabhängig von allen Komplikationen, die Wahl die in den USA gewonnen hat.
Ja. Na, wenn es nicht so ein Aussehdebakel gibt wie damals bei Gore und Bush, ne?
Ja.
Da hat es sich ja, glaube ich, noch eine Woche oder so hingezogen.
Diese
kann
sogenannten
ja auch
Swing
sein, ne?
States, und dann hast du halt immer, auf die es dann ankommt, und dann ist es immer too close to call, so sagt man ja.
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 Werdet ihr denn heute Abend die Wahl verfolgen, heute Nacht?
Aber ich hatte mir so vorgenommen, das mal so zu machen, die ganze Nacht aufzubleiben.
Weil spannend wird es ja auf jeden Fall.
Ja, mega. Ne? Und hab mich da so richtig drauf gefreut. Und dann gucke ich in meinen Kalender und jetzt gibt's hier so ein Meeting mit Joko und Klaas ab 9 Uhr morgens. Danke. Danke dafür. Ja, wirklich. Wir haben diese Meetings, die schaffen wir noch maximal 3-mal im Jahr. So, weil wenn alle zusammenkommen, wie ein Familientreffen.
Ja.
Und ausgerechnet am Tag nach der Wahlnacht.
Ja, nun.
Ja, blöd.
Ja, tut mir leid.
Jetzt hast du uns aber, finde ich, auch moderativ hier voll in die Sackgasse gelenkt, Klaas, weil wir können jetzt einerseits beim Thema nicht bleiben, nee. Weil für jeden, der jetzt Freitag den Podcast hört, ist es halt so Gemutmaße und Generve, weil denkst du, ja, ich weiß es doch schon, es ist der Trump, es ist der Biden, was wollt ihr denn? Was interessiert mich, was ihr Dienstag darüber gedacht habt?
Naja, aber ich finde, man muss es zeitlich schon mal einordnen, dass wir hier über Herrn Wiechmann von der CDU reden, während da hier der Präsident ausgetauscht wird, weißt du? Also irgendein Hinterbänkler,
in unserem Politikblock.
Irgendein Hinterbänkler, der da seine Flyer ausdruckt zu Hause am heimischen Rechner.
Ja, stimmt, hast recht.
Und wir reden hier gar nicht über die, also an den Elefant im Raum irgendwie ignoriert. Ja?
Habt, deswegen, habt ihr Borat 2 geguckt?
Ja, Jakschamar, Schmidti.
Jakschamar.
Habe ich nicht gesehen.
Nicht gesehen. Ein bisschen, ich will nur eine Sache mit dir kurz bereden, Jakob, wenn du ihn gesehen hast. Ne? Kleiner Spoiler, aber ich glaube, es ist bekannt, dass irgendwie Rudy Giuliani reingelegt wurde. Mhm. In Form von, es wird eine junge Frau zu ihm ins Interview geschickt. Und
ehemaliger Bürgermeister von New York, dadurch berühmt geworden.
Ja, und Anwalt von Trump. Also wirklich
strammer Republikaner.
Strammer hat auch einen interessanten Wandel hinter sich. Ne? Ja. Also der wurde zu 9-11-Zeiten deutlich anders wahrgenommen als jetzt. Und viele sagen, what went wrong, Rudy?
Ja, er ist ein bisschen verrückt geworden, so über die Zeit. Und der wird interviewt von der Tochter von Borat. Und die wurde so ein bisschen hübsch gemacht und zurecht geschminkt. Ja? Und dann wurde sie auf ihn losgelassen. Und sie sagt ihm die ganze Zeit, was er für ein toller Mann ist und du mache alles gut, so in der Art. Und er lässt sich da so auf die Schmeicheleien so ein bisschen ein und sie greift ihm auch öfter mal so ans Knie bei einer Bestätigung und so. Und dann wird es so ein bisschen, das kann man sich ja dann alles angucken, dann wird es so ein bisschen haarig. Allerdings wurde mir, ich habe das auch gelesen, bevor ich es gesehen habe, und da war mir so, da habe ich dir noch geschrieben oder euch geschrieben, wie kriegt er es immer hin? Also das ist irgendwie selbst mit dem zweiten Teil, oder der hat Ali G gemacht und Bruno und. Also dieses System, Leute durch mit einer Kunstfigur zu konfrontieren, hat er schon öfter durchgespielt. Und trotzdem kriegt er plötzlich wieder Rudy Giuliani, der wirklich jetzt nicht irgendeiner ist, sondern eine Hauptrolle spielt in der US-Politik. Mhm. So. Und wenn man dann den Film sieht, aber und das fand ich so interessant, wird so klar, wie es gemacht wurde. Die haben erst diese Lady, die gut aussehende Lady, haben die ganz viele Interviews angefragt. Da wette ich mit. Also das ist jetzt eine Mutmaßung. Mhm. Aber ganz viele Interviews angefragt mit Politikern, bis irgendjemand sich da zu bereit erklärt. Und das war erst auch mal völlig unverfänglich. Die haben einfach so einen Patriotensender gegründet. Ähnlich wie wir es vielleicht bei Goslingate mit der Agentur gemacht haben. Mhm. So haben die so gesagt, wir sind von einem Internetsender, sehr patriotisch, und irgendein Republikaner springt hoffentlich drauf an. Ich wette, es gab 100 Absagen, 200 Fehlversuche etc. Irgendwann hat das eine Ding geklappt. Und von dem Ende ausgehend des Films haben die den ganzen Film rückwärts geschrieben. Ich wette mit euch, dieses Interview mit Giuliani war als erstes da, und dann haben die sich erst den Plot der Story überlegt. Weil die Story,
dass
geht
die
dann,
Tochter ja Journalistin werden will.
Die Tochter dann, ne? Wird da irgendwie aus so einem Käfig rausgezogen in, ne, also es ist alles in Aserbaidschan oder wo. Und dann fährt sie nach Amerika, wird da zur Amerikanerin aufgehübscht und. Und ich wette mit euch, das war alles nicht vorhanden.
Es ist natürlich viel einfacher, sich eine verrückte, egale Story, die ja im Prinzip komplett aus der Fantasie kommen kann und ja auch an Kuriosität eigentlich nicht zu übertreffen ist. Das ist ja verhältnismäßig einfach, sich sowas auszudenken, als jetzt eine ganz konkrete Überführungsgeschichte. Dass du dann natürlich einen namhaften Politiker bekommst, ist auf der anderen Seite trotzdem irgendwie eine kleine Sensation.
Ich wette, die hatten dieses Fest, auf dem Borat singt.
Ja.
Und das Giuliani-Interview haben sich dann in den Raum gesetzt, haben gesagt, wie kriegen wir das zu einer Story?
Mhm. Und ich meine, da ist ja jetzt auch kein Sorkin-Plot draus geworden, ne? Also ist jetzt, also um so vorsichtig auszudrücken.
Nee, Social Network ist es nicht.
Es gibt viele, viele Skim-Parts, es gibt viele Parts, wo man wirklich auf der Fernbedienung die 30-Sekunden-Taste ein paar Mal hintereinander drückt, und dann gibt es wirklich Szenen, ja, da da übernimmt bei mir der Körper. Und der hat dann einfach sehr, sehr lang und laut gelacht und gehustet und gelacht und alles zusammen, so ein richtiger Lachanfall. Und danach habe ich mich geschämt und weitergeguckt.
Eine Sache noch.
Sogar wenn man die Sachen nacherzählt, was ich jetzt nicht tun möchte, aber selbst dann muss ich immer wieder lachen vor Begeisterung.
Es sind gute Sachen dabei, ohne Zweifel. Bei Giuliani noch eine Sache. Der wird ja so ein bisschen in einer komprimierenden Situation ertappt. Und Borat stürmt dann das Hotelzimmer, wo diese Situation stattfand. Das findet man erstmal super lustig. Aber wenn man sich so überlegt, guckt euch diese Szene mal an.
Ja.
Und ich wette mit euch, und ich möchte jetzt Giuliani nicht wirklich in Schutz nehmen. Ne? Also das ist ein durchgeknallter alter Mann, der irgendwie einen Schuss nicht gehört hat mittlerweile. Aber ich glaube, Borat ist in dem Moment ins Hotelzimmer gestürmt, wo er gesehen hat, jetzt ist es gerade zweideutig. Und bevor Giuliani die Situation wieder auflöst und man das nicht mehr als zweideutig lesen kann, sondern es irgendwie sich als halb so wild rausstellt, stürmt er das Zimmer, hat quasi die Szene auf dem Höhepunkt abgebrochen und Giuliani steht da, kann sich nicht rechtfertigen, kann nicht beweisen, dass er sich doch nur, das ist jetzt ein bisschen Spoiler, das Hemd in die Hose gesteckt hat und das nicht weiteres war. In dem Moment grätscht er rein, weil er wusste, das ist jetzt der Höhepunkt der Szene.
Und daran haben sie dann angeschlossen eine Flucht von Borat und der Tochter, die zu 1000% nachgedreht war. Und einfach, wahrscheinlich hat es einen ganz unangenehmen Moment dort vor Ort noch gegeben. Das haben sie alles weggeschnitten, haben dann eine Flucht rangeschnitten, vermuten wir ja beide, ne? Die so zeitlich gar nicht im Zusammenhang stand.
Naja gut, am Ende ist es ja auch ein Film, das ist ja das Ding. Ja. Ne? Also finde ich ja auch gut so, dass man sich halt jetzt überlegt, wie ist es denn am lustigsten? Ja. Und dass so ein paar Szenen, die irgendwie jetzt auch nicht großartig anders zu interpretieren sind, dass man die dann sieht. Und dann gibt es wiederum andere, wo man eben nicht genau weiß und wo man eben auch mitdenken muss als Zuschauer.
Es gibt auch einfach lustige Sachen, also ohne es jetzt in Detail zu besprechen, aber es ist immer eingebaut, dass Borat sich bei seinem kasachischen Präsidenten in Kasachstan meldet und das macht er, indem er in so einen Kopier- und Internetladen geht und dem Besitzer, dem Älteren, Faxe diktiert, die der an den Präsidenten schicken soll und der wiederum kriegt dann die Rückantwort und muss die auch vorlesen. Und das sind natürlich alles nur beknackteste Schweinereien und es ist alles aber auch egal, ob es jetzt so stimmt und nicht. Da muss ich mich aber totlachen.
Ja, eben. Und darum geht's ja am Ende. Das soll ja dann lustig sein und allein die Plakatkampagne hat mir irgendwie schon Freude gemacht. Das hat die Stadt, ich meine, Berlin ist jetzt nicht so eine alberne Stadt.
Ja.
Ne? Berlin ist eine harte Stadt. Berlin ist eine dreckige, harte Stadt.
Und eine uninteressierte, eine desinteressierte Stadt.
Ja, genau, haben wir ja schon mal besprochen. Ja. Ne? Ist so eine Stadt, der immer alles wurscht ist. Und wenn dann auf einmal überall so ein halbnackter Borat mit so einer umgespannten Maske überm Schniedel so einen so von den großen, dreckigen Häuserfassaden anlächelt, dann ist die Stadt ein bisschen witziger geworden. Und das wiederum möchte ich dann schon mal, finde ich schon mal gut.
Dann guck sie auch mal an. Allein so ein bisschen handwerkliche Sicht draus macht Spaß. Sich die ganze Zeit zu überlegen, wie hat er es hingekriegt?
Ja.
Achtung!
Attention!
Klaas, guck mich an. Guck mich an. Es ist jetzt keine Frage an den Prominenten, es ist viel mehr. Wie war's im Horrorcamp? Guck mich an. Lass den Blick nicht mehr abschweifen. Guck mich an und erzähl mir. Du warst am Wochenende, wurdest du von deinem Freund Sido und Knossi zum Horrorcamp irgendwo in den Schwarzwald in so ein Gruselhaus geladen.
Ich möchte gar nicht von Freunden sprechen, ich möchte Familie.
Ah ja, ja. Und da hast du dich ins Auto gesetzt und bist da 500 Stunden in den Schwarzwald gefahren und hast dich da ins Horrorcamp begeben. Mhm. Und das wurde live auf Twitch gestreamt.
Ja, Opa.
Und da konnte man sich da 100 Stunden angucken, wie die da rumlaufen.
Genau, also ich kann das ja mal kurz erklären.
Guck mich an.
Ja, was denn? Ich kann nicht die ganze Zeit angucken, krieg Angst.
Na doch, ich verstehe, Schmidti, weil er will verhindern, dass du in die Kulturtechnik des Moderierens überwechselst, während wir hier einfach Wahrheiten hören wollen.
Ja, wieso? Ich war da.
Du sollst dich jetzt nicht, liebe ZuhörerInnen, jetzt bitte einfach nur darauf achten, ob ihr den Eindruck, Klaas moderiert sich hier aus einer Situation wieder heraus. Oder habt ihr das Gefühl, er erzählt uns jetzt, wie es war? Bitteschön.
Ich wollte erstmal sehen, was das überhaupt ist. Richtig, für alle, die jetzt denken, Moment mal, Horrorcamp habe ich jetzt, ich gehöre ja gar nicht zu den insgesamt, muss man sagen, 350.000 Leuten oder so, die das permanent geguckt haben. Also es ist so, dass ich Sido und Knossi, das sind ja, sagen wir mal, große Player in der Riege der kulturellen Big Performer hier.
Ja.
Die haben sich zusammengetan mit einem weiteren Intellektuellen namens Money Mark und Sascha, also Unsympathisch TV, so heißen die. Die vier, die machen jetzt zusammen immer so Sachen. Also die machen halt auch viel Quatsch zusammen, sind so Freunde, ja. Und die haben jetzt das Angelcamp gemacht im Sommer. Da hat Sido mich eingeladen, ob ich da hinkommen will. Da senden die dann, in dem Fall im Angelcamp waren es glaube ich 72 Stunden, senden die einfach durch und pennen dann da und machen die ganze Zeit irgendwas. Und da hat Sido mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Hab ich gesagt, jawohl, konnte ich dann nicht. Und so musste ich ihr kurz vorher absagen, konnte ich nicht hinfahren. Dann hat er gesagt, jetzt kommst du aber zum Horrorcamp. Und das war zu meinem Unglück ganz weit weg. Habe ich ja gesagt, okay, habe ich versprochen, komme ich auf jeden Fall. Und da haben die so ein altes, verlassenes Hotel, was glaube ich seit 2005 oder so nicht mehr in Benutzung ist, haben die sich da genommen. Und in diesem Hotel soll es angeblich, das sagt auch der Typ, der das da verwaltet, da für die Gemeinde, da soll es spuken. Das geht 4 oder 5 Etagen hoch, da ist ein Keller, da gibt's allerlei gruselige Räume. Und da haben die sich also eingerichtet, überall so Infrarot- und Nachtsichtkameras aufgehängt, da wo eben niemand ist.
Überall Live-Kameras geschaltet.
Genau, und ganz unten gibt es so eine Art Zentrale, da haben die in so Särgen geschlafen, die sahen ein bisschen aus wie so Cases von so Musikern, also es sah gar nicht aus wie Särge, es sah eher aus wie so Sachen, wo man eine Gitarre reintut. Aber da haben die sich praktisch dann irgendwann selber reingetan und da gab es also dann so einen Schlafraum, einen Essens Ecke, dann so eine Laberecke mit so Monitoren und dann konnte man die anderen dabei beobachten, wie die da durchs Haus schleichen und da Aufgaben erfüllen. Das war das so.
Ja
und da habe ich da mitgemacht und da bin ich dann hingekommen und dachte mir, hey, warum nicht auch mal sowas machen, ne?
Ja, klar.
Dann haben die 36 Stunden haben die da im Horrorcamp sich gegruselt und ich habe da fröhlich mitgegruselt.
Ja.
Also war das jetzt moderiert oder habe ich das einfach bloß erzählt?
Ne, hast du gut erzählt.
Was willst du noch wissen?
Ja, wie war es denn so? Also du hast dich so ein bisschen darum gegruselt, aber wie?
Also ich bin empfänglich für Gruseleien,
ja,
habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Es ist jetzt ja sowieso die Zeit der Geister und Dämonen ist wieder angebrochen. Wir haben November, es ist sogenanntes Akte-X-Wetter. Man kann jetzt
Schmittis liebste Jahreszeit.
Ja. Schmittis liebste Jahreszeit, Schmittis Hochsommer ist jetzt. Ja?
Akte-X-Wetter, ja.
Im November, wenn die Gruselsonne aufgeht, da fühlt sich Thomas Schmidt pudelwohl und ich auch eigentlich, weil ich das schon interessant finde und wir waren ja mal zusammen für, glaube ich, Neo Paradise in so Heilstätten, in so ein, was dann umgebaut wurde von den Russen später als irgendwie, was weiß ich was für eine Klinik, auf jeden Fall ging es da nicht so ganz gemütlich und geschmeidig zu, das war wohl ein bisschen eine harte Ecke, jetzt mittlerweile steht
das
leer.
Aber das ist viel gruseliger als das gruselige Haus von Sido, muss ich sagen.
Ja, das würden wir jetzt mal
nebeneinander
stellen.
Für meinen Gruselgeschmack.
So, da waren wir nämlich ganz allein und da war es echt gruselig, das ist ein riesen Wald irgendwie und mittendrin
das
dann so.
Das war auch mal eine Irren- und Lungenheilanstalt und sonst was. Ne?
Ja, ja, so, ja. Genau. Und es ist riesig und es ist so ein Areal, so ein, fast so ein Park mit so leerstehenden Häusern und verwinkelten Gängen und man weiß gar nicht, wo man jetzt als nächstes hin muss. Da gibt es alleine 300 Meter unterirdisch und so. Also es ist schon alles ein bisschen fies. Und da haben wir uns ja wirklich, muss
man
sagen,
in die Hosen geschissen.
Ja, aber jetzt waren wir da in diesem Horrorhaus und da fand ich es eben deswegen nicht ganz so gruselig. Ich hatte mich schon drauf gefreut, dass ich im Fernsehen oder im Internet echte Gefühle habe.
Ja.
Das ist ja, danach suche ich ja. Ich suche,
dass du einmal durchgegruselt wirst.
Ja, egal was für Gefühle, wir alle als Zuschauer, aber eben auch mittlerweile als abgestumpfte Protagonisten, ich bin ja nur auf der Suche nach echten Gefühlen, lebe ich eigentlich noch? Ich taste in mich selber hinein und gucke, wer ist da? Bin ich noch ich oder schon der aus dem Fernsehen? Und da hilft es natürlich, wenn externe Gefühle auf mich hinzukommen, mit denen ich umgehen muss, weil ich auf einmal so, naja, ich werde dann so für mich selber auch so nahbar. Und deswegen habe ich mich gefreut darauf, endlich mal wieder ein Gefühl zu haben, weil ich das lange nicht mehr hatte.
Aber weißt du, was ich schwierig fand, als ich mich in dich hineinversetzt habe? Weil es würde mir 1:1 genauso gehen. Also du kommst da an in dieses Format Streaming, wo man auch weiß, das muss ja über Stunden geht das ja, ununterbrochen live. Das ist ja nicht formatiert wie eine Sendung oder so, sondern das ist erstmal die Idee, die streamen da etwas unter Freunden, wo die erleben, dass es gruselig ist und mehr auch erstmal nicht. Ne? Die wollen ja jetzt auch gar keine Sendung machen. Und jetzt kommt man da so rein und man will gute Laune mitbringen, man will die da vor Ort unterhalten, die Zuschauer, die dann für die Zeit dabei sind, wo man da ist und dann kommt man in so eine Stimmung, wo die eigentlich relativ gelassen sind, weil die wissen, die haben jetzt noch 40 Stunden und die haben sich ja auch so ein bisschen so durchformuliert, in 4 Stunden gehen wir mal in den 6. Stock und in 8 Stunden mal in den Keller und dann kommt man für so 2-3 Stunden und ist einfach, man will jetzt auch unterhaltsam sein, man will Sachen erzählen, lass mich es kurz sagen, man will Sachen erzählen und auf der anderen Seite, wenn man mit der gleichen Entspannung in eine schon gefestigte Gruppe kommt, die ja auch das Angelcamp diese Erfahrung schon gemacht hat, dann kann man, wenn man da mit der gleichen Haltung, wie die, die sie dort haben, reinkommt, wirkt man gelangweilt, unterspannt und desinteressiert. Ne? Also das ist ein ganz schwieriger Balanceakt. Was ist da die Mitte?
Ja.
Ne? Und das habe ich so mitempfunden und du hast es auch am Anfang kurz gesagt, das ist jetzt so schwierig, ihr sitzt jetzt hier schon, hier muss ich erstmal reinfinden und das ist dir, finde ich, aber total gelungen und du hattest da irgendwie Spaß und hast da das Beste draus gemacht.
Ja, das
aber
war
es ist, finde ich, nicht einfach für Leute, die dazukommen.
Ja, das war auch witzig und die haben sich dann auch so, was ich auch irgendwie witzig finde, ist, dass die dann so die Maßgabe rausgibt, zu sagen, wir verarschen uns hier jetzt nicht, sondern wenn hier ein Geist kommt.
Da waren
kommt,
die sauer, dass du die da
ja, ja, Moment,
hast.
Ja, ja, ja. Das ist also, wenn ein Geist kommt, dann muss der auch echt sein. Ja. Ne? Und so. Und das ist ja natürlich eine ähnliche Behauptung, wie damals, könnt ihr euch noch erinnern, als ProSieben gesagt hat, mit Uri Geller gemeinsam, als Uri Geller auf der großen Welle der Aufmerksamkeit gesurft ist bei ProSieben, gab es das, also das grande Finale, die Schraube der Verrücktheit, die sich mit dem nicht erklärbaren Erfolg von diesem The Next Uri Geller nach oben gedreht hat, war das Uri Geller Experiment UFOs and Aliens.
Ja, das war gut.
So
ja.
hieß das Ganze. Das wirklich,
war
das war tatsächlich so die Klimax dieser für niemanden verständlichen Uri Geller Erfolge.
Ja.
Und dann hat tatsächlich ProSieben sich, ich weiß nicht wie, bereitschlagen lassen zu sagen, wir senden jetzt, heute, hier, live bei ProSieben, so Geräusche und Signale in das Weltall und wir warten live während der Sendung, also von 7:45 bis 22:45 oder so, warten wir, bis die Aliens antworten.
Und das, ob?
Nee, ja, ob, ja klar, auch ob, aber das wurde natürlich nicht so groß besprochen, weil du willst natürlich jetzt nicht die Enttäuschung schon mit einbauen, sondern du sagst jetzt erstmal, wir schießen das jetzt heraus und tust so, indem du es eben nicht besprichst, tust so, als wäre das jetzt nicht unwahrscheinlich, dass die sagen, ach, was war denn das für ein Geräusch da auf der Erde?
700.000 Jahre nichts passiert, ne? Aber wenn ProSieben was rausfeuert, ne, dann hallo.
Ich glaube, Dani Aminati hat das moderiert, oder? War das so? Oder Stefan Götte oder so?
Dani Aminati war in der Ukraine.
Ja, das war genau.
Gut. Da haben die auch immer so Fitzel auf die Bilder gemacht, ja, damit es so ukrainisch aussieht. Damit es so ein bisschen nach Ostblock riecht.
Warum war der denn in der Ukraine überhaupt? Fällt es Aliens grundsätzlich leichter, und man weiß das bei ProSieben, mit Ukrainern in Kontakt zu treten? Nee, dass sie sagen, wenn ich so die Wahl habe und ich telefoniere...
Da kommt, du weißt ja gar nichts.
Also in der Ukraine standen diese großen Teleskope, mit denen die diese Sachen, oder wie heißen die Dinger, mit denen die dann das der war in so einem Labor und dann haben die praktisch wirklich Bildstörungen auf das Bild gemacht, aber so Bildstörungen, die eigentlich nur nachvollziehbar sind, wenn es analoges Bild wäre. Bei digital gibt es genau zwei Möglichkeiten, nämlich an oder aus, ja. Und da waren so Fitzelchen wie bei einer alten Videokamera.
Ja.
Und dann denkt man, das kann ja gar nicht sein. Und dann ist das so, guck mal, dann sagen, also mit was, wie startet man da in
das
den
Das haben
Abend?
Die sich wirklich bei Tschernobyl abgeguckt. Die haben da gesehen, diese Videos, die da gemacht wurden, wo die Radioaktivität auf das Filmmaterial übergeht, so. Und das haben die dann imitiert auf digital.
Ja, oder das war einfach nur das Parfum von Aminati.
Oder das.
Aber also, es ist irgendwie doch, ich mag das Fernsehen, wenn auch so Schnapsideen einfach mal groß inszeniert wird. Ähnlich war ja auch damals die Sendung von Johannes B. Kerner, Das große Schlüpfen. Und wir alle sind schon den Momenten erlegen, wo man an so einem Tisch gemeinsam sitzt und dann so eine Idee hat und dann für diesen kurzen Moment ist das auch eine gute Idee. Und das sieht man dann so vor Augen. Und manchmal ist es dann doch wichtig, dass man nochmal am nächsten Tag an denselben Tisch kommt und nochmal auch über Zweifel redet. Aber es gibt offenbar, und das ist uns auch schon passiert, dann, wenn man diesen zweiten Tag aus ist, dann legen alle so los. Und in dem Fall war es so.
Du musst es erzählen kurz, genau, weil ich weiß nicht mehr genau, wie das große Schlüpfen war.
Es war so. Das große Schlüpfen war so. Es war eine große Samstagabend Live-Show mit viel Pomp und viel Geld. Und da waren in einem Studio verschiedene Orte aufgebaut und Terrarien und so weiter, in denen Eier bereit waren, jetzt nur noch praktisch in den letzten 3-4 Stunden dieser Sendung.
Und die hat Johannes de Kerner ausgebrütet.
Vollen Reife ausgebrütet zu werden. Und auch ohne, dass Johannes B. Kerner die praktisch selbst körperlich ausgebrütet hat, war er beim Brütprozess
dabei.
Waren
das andere Prominente, die sich auf die Eier gesetzt haben? Das Hella von Sinnen, Sonja Kraus. Wer hat die Viecher ausgebrütet?
War das so ZDF-ig und da waren dann auch Experten bei. Und der ist dann über 3 Stunden, so erinnere ich mir zumindest, ohne Werbung, immer wieder verschiedene Eimer abgelaufen mit so Wärmelampen.
Das Studio sah aus wie bei mir zu Hause.
Und hat dann geguckt, was tut sich denn hier beim Wildadler? Da hat man so raufgestarrt mit der Kamera und man wusste in einer Sekunde nichts. Aber es war natürlich noch, eine Minute hat man noch draufgestarrt. Und dann hat er sowas gefragt wie, woran würde ich denn jetzt erkennen, dass der gleich schlüpft? Und dann hat der Experte gesagt, ja, dann würde die Eistruktur brüchig werden. Und sehen wir da schon was? Nein. Und dann zum nächsten, ne? Und ich glaube auch, die hatten dann auch so ein bisschen Sendungspech und da ist irgendwie so, glaube ich, sind nur so zwei Mäuse dann irgendwie, gut, die sind, kommen nicht aus dem Ei, aber was weiß ich, irgendwie so zwei ganz normale Spatzenküken sind da so rausgebröckelt, die du auch im Grunde vor jeder Einkaufspassage irgendwie im Dreck sitzen siehst. Die kamen dann da und das war dann das große Schlüpfen.
Ja. Ja. Also ich hätte das toll gefunden, wenn man jetzt wirklich Prominente, die dann, also wo man so merkt, dass die dann wieder so Eltern werden, ne, von diesen Hühnern. Die dann da zur Welt, also erstmal sind das ja Küken, ne?
Ross Anthony brütet einen Vogel Strauß aus oder so, ne?
Ja, sicher.
Das wäre gut gewesen. Ja,
oder ein V. Was ist denn eurer
Harald
Meinung?
Glückler brütet ein V aus.
Was ist denn eurer Meinung die dümmste Idee, die wir jemals hatten?
Naja, also ich finde gerade in so einer Woche, wo wir versucht haben, live im Fernsehen einen Dealer anzulocken und dem Praktikumsvertrag bei Late Night Berlin zu geben und der dann einfach auch nicht gekommen ist, obwohl wir wirklich fest davon ausgegangen sind, sollten wir vielleicht auch nicht ganz so streng mit unseren Kollegen sein.
Ist es richtig? Er kam nach der Aufzeichnung?
Er kam nach der Aufzeichnung, ja. Es ist ja so, wir haben halt dann... eine Stunde hatten wir Sendezeit und natürlich sind wir auch nicht voll idiotisch und wir haben das vorher auch mal ausprobiert, ob jemand kommt, wenn man sowas fragt. Normalerweise kommen solche Leute wohl innerhalb von 30 Minuten. Deswegen konnte man eben absehen, der muss dann, irgendwann muss der kommen. Und wir hatten eben das Pech, dass der dann 10, 15 Minuten nach Sendeschluss kam.
Ja.
Und dann haben wir natürlich da nicht noch groß rumgewedelt mit dem Vertrag und haben uns einfach verpisst.
Habt ihr da das Koks gekauft und habt den wieder heimgeschickt oder wie?
Wir haben da nichts gekauft, um Gottes Willen. Nein, das war ja auch, das muss man auch nochmal sagen, es war ja nie der Plan, Drogen zu kaufen. Sondern es war der Plan, jemandem mal eine andere Chance zu geben, der vielleicht in seiner verengten Weltsicht nur die eine Chance sieht.
Ja, Herr Kerner.
Ja.
Ja, genau wie es bei Kerner ging es ja auch um das Wunder der Geburt.
Ja, das Wunder der Geburt.
Da ging es ja gar nicht darum, dass irgendwelche Omas sagen, ach guck mal, die süßen zugeklebten Küken da.
Aber ich glaube, wir haben auch schon andere Scheißideen gehabt. Also ich weiß nicht, was die Idee war, aber ich erinnere mich noch an die Szene, da haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen, dass Marc Benecke, der wirklich geschätzter Wissenschaftler ist, in irgendeinem Schlammbottich gerasselt
oder
hat.
Oder noch schlimmer, als ich weiß nicht mehr, es gibt so ein... Ich weiß wirklich nicht mehr, wieso wir das gemacht haben. Es war so eine Art Schlauchboot und da war so ein Hochsitz drauf. Und auf diesem Hochsitz saß Joko.
Mit einem Zylinder.
Und der hatte einen Zylinder auf, einen ganz großen. Und dann hatte der so eine Torte in der Hand.
Ja.
Und dann hat er immer gesungen, ich habe eine Torte und die ist aus Sahne.
Ja, das ist eine legendäre Melodie, ja.
Und dann habe ich dieses Boot mit offenbar vorinstalliertem Feuerwerk versenkt. Ich habe auf irgendeinen Knopf gedrückt, da hat es so richtig geknallt und gefaucht und geraucht da. Und dann ist der, mitsamt diesem Aufbau, den ich da gerade, ist der untergegangen. Und mir will sich bis heute nicht mehr die Erinnerung einstellen, weshalb ich das nochmal gemacht habe.
Ja, aber das hat ja so einen gesunden Dadaismus. So, das würde ich sogar noch Haken dran machen. Aber es gibt ja auch Sachen, wo wir uns wirklich auch wochenlang noch schämen oder auch noch jahrelang denken, was hat uns da geritten? Warum haben wir diese Scheiße?
Was denn zum Beispiel?
Ich überlege, aber ich habe so oft das Gefühl, ich kam aus dem Schnitt, habe gedacht, Alter, ich schäme mich, ich kann die Sendung am Montag kann ich nicht
gucken.
Also wo ich mich extrem geschämt habe, wirklich extrem, und das ist jederzeit wieder in meinem Bauch zu reaktivieren, dieses Gefühl ist, als du Joko angerufen hast, als er die Newstime moderiert hat. Weil das ein spontan, wenn ich du wäre, war. Und ich weiß nicht mehr genau, warum ihr euch da wie in diese Situation gebracht habt. Aber das war so peinlich und so schrecklich, weil ich war ja mit Joko bei der Newstime. Wir haben den dann begleitet da einfach nur, ne? Und dass du dann da angerufen hast, das war so grauenhaft, weil es war ja zu irgendeinem Zeitpunkt auch klar, dass es passieren sollte. Und wir mussten dann noch vor Ort diesen Chefredakteur noch so anlügen, was man wirklich nicht macht. Und dann aus irgendeinem Grund wolltest du, dass Joko noch so eine Warze trägt. Und ich weiß auch nicht mehr, warum.
Da kann ich mich gar nicht mehr
dran erinnern. Und dann hat der Chefredakteur uns gefragt, und sag mal, warum hat denn der da so eine Warze? Hat der die immer? Und hab ich gesagt, ja, das ist normal. Das ist komisch, ja, klar, die ist immer da. Und dann hat er gesagt, und das läuft hier auch alles sauber ab heute, ne? Ich sag, das ist selbstverständlich. Und dann ist das alles überhaupt nicht sauber abgelaufen. Es war alles grauenhaft peinlich. Und da war eine Stimmung nach dieser Sendung, das hat mich von innen aufgefressen. Dann mussten ich und mein Kollege Daniel noch zum Chefredakteur von der Newstime. Und der hat uns völlig zu Recht eine halbe Stunde lang angeschrien. Völlig zu Recht. Und er hat gesagt, ihr habt in diesem Beruf nichts verloren. Ihr habt gar nichts verstanden.
Hat er gesagt.
Oh, weißt du, wer mich mal aus dem Fernsehen entlassen hat? Der Manager von Marianne Rosenberg. Da habe ich Silvester am Brandenburger Tor moderiert.
Stimmt, die Zeiten gab es ja auch. Ja,
ich
im ZDF.
Naja, klar. Irgendwann war ich auch mal beim ZDF, bis mir diese Schuhe zu klein wurden. Und ich habe also bei ZDF Neo gearbeitet. Und wenn es einen Job gab, den keiner machen wollte, den mittlerweile, glaube ich, Johannes B. Kerner, Andrea Kiewel, jetzt Corona erspart es ihm wahrscheinlich.
Liebe
aber,
Grüße.
Liebe Grüße, alles Gute, alles Liebe. Aber es gibt ja immer diese große Feier da am Brandenburger Tor. Ne? Ja. Da kommen dann 1 Million, ich nenne sie mal Leute, und gucken sich dann diese Show an. Und da ist auch immer eine exquisite Bandauswahl, weil natürlich haben immer genau die Bands Zeit, Silvester zu feiern, die nicht genug, also die genug Auftritte haben so übers Jahr, die müssen nicht auch noch Silvester am schönsten Partytag privat des Jahres dann arbeiten. Ne? Und so, und das heißt, die haben immer einen Super-Act, für den die das ganze Geld ausgeben. Das war in dem Fall mal die Pet Shop Boys oder mal die Scorpions. Das waren die Guten. Und vorher war so Hermes Hausband abwärts. Ja,
Füllmaterial.
Ne? Ja, halt so Füllbands.
War es dann aber die echte volle Besetzung von der Hermes Hausband?
Ja, weiß doch der Kuckuck nicht, ich weiß es nicht.
Oder war nur der Bruder vom Sänger?
Also wenn da, selbst wenn das irgendwie Culture Candela in so einer, mit so einem Kuh-Cowboy-Hut gewesen wären, hätte ich es nicht gemerkt. Also woher weiß ich denn, wie irgendwie die Hermes Hausband aussieht? Das sind irgendwelche Leute, die so aussehen wie Rednecks, nehme ich an. Vielleicht.
Aus Holland aber, glaube ich.
Irgendwelche aus Holland, die sonst Musicals machen.
Die Herpes Hausband.
Die Herpes Hausband sind 25 Leute, die sich abwechseln. Ja. Und immer aufpassen, müssen sie nicht gleichzeitig an zwei Orten auftreten.
Ja.
Also, die machen dann da ihren Kram. Und zwischendurch sage ich dann, jawohl, ja super, hier gibt es noch ein Auto zu gewinnen und so weiter. Und dann habe ich irgendwie um 23:30 oder 23:45 kam dann Marianne Rosenberg. Und ich war mir gar nicht so, also ich meine, so, er gehört zu mir. Ist ja wirklich ein Hit, quer durch alle Generationen, ja. Quer durch alle sozialen...
Evergreen.
Komm, ja? Sing's an.
Er gehört zu mir, wie dein Name. Mein Name an der Tür. Und ich weiß, du bleibst hier.
Genau.
Nicht vergesst dich diesen okay, ersten...
Danke.
Na.
Danke, Jakob.
So, ist es danke. Wahre Liebe, die nie mehr vergeht. So geht das.
So. Und dann habe ich also diesen Auftritt anmoderiert und habe sowas gesagt, wie, weil es ist nämlich auch ein großer Hit in der Gay-Community, ja. Also da ist auch er gehört zu mir.
Das ist auch bekannt.
Ja, klar, so eine wahnsinnige Ikone da so, ja. Ne. Und dann habe ich ja nur gesagt, Mensch, jetzt kommt wirklich ein Song, den begeisterten alle jung und alt, also weckt die Kinder, schiebt den Opa ins Wohnzimmer, klingelt mal bei den schwulen Nachbarn. Da, an diesem Song hat wirklich jeder Spaß. Und wir freuen uns jetzt alle gemeinsam auf ganz viele tolle Hits, auf einen Medley von Marianne Rosenberg. Und es geht natürlich los mit ihrem größten Song. Hier ist Marianne Rosenberg live am Brandenburger Tor, hier kurz vorm Jahreswechsel mit Er gehört zu mir.
Geil.
So ja, ungefähr habe ich das anmoderiert.
Optimal.
Ne?
Ja.
Habe ich auch gedacht. Und irgendwas an der Anmoderation, ob das jetzt die Nachbarn waren, die ich da erwähnt habe, oder der halbtote Opa, den man nochmal reinschieben soll, weil der da auch Spaß dran hat, ja. Irgendwas hat offenbar den Manager von Marianne Rosenberg daran sehr gestört. Und es war so einer, der so selbstgedrehte raucht und auch so ein paar so Flecken auf der Outdoorjacke hatte. So mit so etwas...
ein Urgestein, sagt man.
Ein Urgestein,
so, ein Urgestein,
wo hier und da schon ein bisschen der Stuck abblättert, ja. Und der stand also vor mir und hat dann um 23:50, wirklich so kurz bevor dann Silvester ist, wo man ja 365 Tage drauf hinarbeitet, man denkt, also in den 10 Minuten will ich jetzt nicht genervt werden, der hat dann zu mir gesagt, das, was Sie da gerade gemacht haben, diese Anmoderation, das war Ihre letzte Anmoderation im großen Fernsehen. Das kann ich Ihnen mal versichern. Da hinten, da sitzt der So-und-So-Typ. Das ist der Herstellungsleiter vom ZDF, vom zweiten deutschen Fernsehen. Und da gehe ich jetzt hin und beschwere mich über Sie. Und dann war's das. Dann fliegen Sie hier aus dem Fernsehen.
Was?
Und dann hat, also wirklich, da habe ich dann kurz richtige Existenzangst bekommen, weil mich der Manager von Marianne Rosenberg praktisch rausgeschmissen hat.
Ja.
Und dass dann der Herstellungsleiter vom ZDF, dass der dann mit mir kurz einen Prozess macht.
Ja.
Jetzt mittlerweile weiß ich natürlich als erfahrener Fernsehmoderator, dass ein Herstellungsleiter mich nicht rausschmeißen kann. Und auch mein Manager von Marianne Rosenberg gar nicht mal einen so langen Arm in die Branche hat. Aber so um 10 vor 12 hat es schon genervt. Ja? Also da wollte ich anstoßen. Ich bin dann tatsächlich um kurz nach 12 als Ausgleich bin ich einfach einem von den Scorpions um den Hals gefallen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welches Jahr das war. Kann auch sein, dass es ein Jahr später war.
Da fällt mir ein, so in unserer Branche ist das immer wieder Thema, dass auch, sagen wir mal, junge Kollegen, die vor der Kamera sind und so, immer auf der Suche sind nach dem richtigen Management. Und Klaas, du hast ja auch ein dubioses Management, muss man sagen.
Ja.
Was musst du den jungen Kollegen raten, worauf sie achten sollen, wenn man so ein Management aussucht?
Was machen die überhaupt? Ja, also mein Management macht ja mehrere Sachen vor allen Dingen. Also das ist Management ist nur eine Sparte. Die machen auch noch Autovermietung und leichtere Hausmeistertätigkeit. Und es ist praktisch so eine Multiple Agentur, wo man alles Mögliche machen kann. Also die verwalten einem Sachen. Wenn mir zu Hause eine Türklinke abreißt, dann kommt der auch und macht die wieder dran. Ne?
Ja.
So, aber währenddessen hält er natürlich auch noch Kontakte zu großen Fernsehbossen und verhandelt meine Verträge. Aber wenn irgendwo mal ein bisschen Wasser von oben durchs Dach läuft, dann pinselt er das über wie ein ganz normaler Hausmeister und sagt, das geht jetzt wieder.
Ja.
Also es ist
Woran merkt man, dass das ein guter Manager ist? Oder
also soll ich das wirklich mal sagen?
Ja, das würde mich auch interessieren.
Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich halte halt nichts von dem Prinzip, dass der Manager einen berühmt machen soll, weil das denkt man ja so. Ne?
Stimmt, das würde man echt denken.
Man geht so dahin und der Manager, der kennt dann alle Leute und der schleppt einen dann überall mit hin und sagt, hier, der ist super witzig oder der kann dies oder das. Und der macht einen dann so berühmt. Also dieses Jerry Maguire, führ mich zum Schotter.
Ja, wie so ein Zirkuspferd, ne? Ja. Bist du da über die Lande gefahren.
Es ist sicherlich ganz gut, dass der Manager dafür sorgt, kann, dass man überhaupt bemerkt wird, also dass die Existenz von einem, das ist ja erstmal die große Hürde, über die man kommen muss, dass die Leute gar nicht wissen, dass man existiert. Das kann der natürlich machen, der kann so ein bisschen Marketing für einen machen, aber relativ bald sind diese Eintrittsgefallen, die sind dann auch egal, weil spätestens dann muss man sich ja überlegen, was man machen will. Und dann braucht man jemanden, mit dem man sich einfach gut versteht und der vor allen Dingen die eigenen Schwächen ein bisschen ausgleicht. Also zum Beispiel eine Zuverlässigkeit, eine Stringenz, eine Beratung, vielleicht auch ein objektiver Blick von außen manchmal. Und man sagen, ah, das würde ich jetzt nicht machen. Jemand, dem es auch egal ist, ob man jetzt das schnelle Geld macht, sondern der so ein bisschen perspektivisch überlegt und sagt, komm, da könnten wir uns jetzt alle von irgendwie, vielleicht mal irgendwie, könnten wir davon mal ein Wochenende nach Sylt fahren. Aber wir lassen es jetzt, weil es halt sehr dumm ist, diese Sache. Ja. Und das kann man natürlich später immer gut sagen, dass man sich definiert über die Absagen. Das ist natürlich in so einem Moment, wo man nichts hat, ist das sehr viel schwieriger. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mal bei Viva war und dann kam von einem Sender mal die Anfrage, ob ich nicht eine Neuauflage vom Familienduell machen will.
Oh, das hast du abgesagt?
Ja,
nein!
Ja, das hieß aber auch noch so betrügerisch noch so anders. Das hieß so 5 gegen 5 oder sowas. Weil es halt zwei...
Und das hast du abgesagt? Bist du bescheuert?
Ja.
Hat Ansa das gesagt?
Halt, stopp, nein, ich mach die besten Clips im Umlauf. Das ist mein Ding, hast du dir dann gedacht.
So, und deswegen sitzen wir hier. Weil manchmal muss man auch wissen, welche Scheiße man eben machen muss, um sich eine weitere Stufe auf der Treppe Richtung richtige Sendung dazuzubauen. Ja.
Ja. Und warum wolltest du 5 gegen 5 mit Familien nicht machen?
Weil das scheiße ist und weil das bei RTL 2 lief. Und okay. Die haben gefragt, ob ich hier der neue Werner Schulze-Erdl werden will. Ja. Und dann habe ich so kurz in mich reingehorcht als 24-Jähriger und habe gesagt, nein, möchte ich nicht. Da sitze ich lieber hier in meiner Bude und hoffe, dass es Weihnachtsgeld gibt bei Viva.
Also wenn es eine Neuauflage gibt vom Familienduell, ich würde das sofort kostenlos moderieren.
Ja, jetzt.
Wie jetzt?
Ja, du hast ja jetzt so eine Art Leben. Ich hatte ja nichts.
Ja, stimmt.
Das war diese Zeit, wo sagen wir mal, wo man relativ günstig in Berlin Wohnung mieten konnte, aber die Möbel immer noch genauso teuer waren wie jetzt auch. Also ja. Ich saß also in so einer leeren Halle und habe mir überlegt, wie das wohl so weitergeht die nächsten 10 Jahre. Und da ist die Versuchung zu sagen, ich moderiere jetzt irgendwelche Kacke, die ich mit einer Gehirnzelle wegmoderiere, moderiere ich jetzt 5 Ausgaben hintereinander, die bezahlen mir dafür irgendwie mehr Geld, als ich habe. So, warum
naja,
nicht?
Und dann bist du halt der müllige Typ, der so müllige Sendungen moderiert, jetzt mal unabhängig von dem Beispiel.
Ja, man macht auch keinen Spaß.
Naja, aber unabhängig davon hat man gar nicht die Möglichkeit, im Ansinnen von irgendwem zu steigen, dass jemand einem vielleicht eine Chance gibt, was Gutes zu machen.
Ja, das kommt auch dazu, das dass man da sich natürlich dazu, für den ersten Eindruck hat man keine zweite Chance. Und wenn man der Trottel in einem billigen Anzug ist, der da 5 gegen 5 oder Familienduell 2 moderiert, was jetzt ja auch nicht von großem Erfolg gekrönt war, irgendeiner hat es dann vermutlich gemacht, nehme ich mal an. Aber das wissen wir jetzt zu Recht nicht mehr, wer oder wann das war. Und Das meine ich, also dass man über solche neuralgischen Punkte dann vielleicht auch mit jemandem sprechen kann und dass dieser Manager einem einfach hilft, alles auf die Reihe zu kriegen. Darum geht's eher. Also ich habe nicht so den Eindruck, man muss so einen haben, der dann da irgendwie im Brioni-Anzug mit einem Goldzahn da sitzt, eine Zigarre raucht und sagt, hier mein Freund, da gehst du jetzt mal hin, da gehst du mal schön schick essen da mit dem Herrn so und so und danach kriegst du hier schon, bist Millionär.
Also man kann wirklich sagen, auch wenn unser Einblick jetzt... Doch, der ist, man kann sagen, wir haben damit schon öfter in Kontakt gehabt. Es gibt die dubiosesten Manager. Ja. Also, wo du ja wirklich denkst, die arme Sau, ne? Die wissen zwar, die kommen gerade irgendwie aus dem Sommercamp oder so oder aus dem Sommerhaus oder ähnlichem. Die haben jetzt eine kurze Zeitspanne, wo das Eisen heiß ist, so. Wo die halt irgendwie versuchen müssen, sich einen Promi-Status zu erarbeiten oder den zu festigen.
Ja, ja.
Und dann haben die aber auch immer, das Schlimmste ist immer, wenn so die, das ist der Jugendfreund, so mit dem er damals irgendwie auf die Realschule gegangen ist. Und dann ist er auch plötzlich, ist der Manager, so.
Ja gut, da scheitert es dann an der Kompetenz, ne? Aber es gibt ja auch noch die.
Ist aber
die,
auch
die,
doof.
Ja, klar, aber das ist ja wenigstens noch irgendwie so lieb, weißt du, wenn einer zu blöd ist, das zu machen, so, dann kann man ja noch sagen, na gut, hat nicht geklappt. Aber es gibt ja auch die richtigen Verbrecher, die dann aus dem Gebüsch springen und sagen, haha, da bin ich. Mhm. So, die dann so um diese ganzen Kurzzeitprominenten so herumschleichen, den irgendwelche Halsabschneider, dubiosen Nepperschlepper, Bauernfängerverträge unterschieben, die unterschreiben das dann, kriegen erstmal irgendwie so ein bisschen Geld hingelegt, so starren die dann so drauf und denken, oh, das ist ja geil. Haben aber gar nicht gemerkt, dass sie währenddessen hier im Kleingedruckten mehr oder weniger alles abgegeben haben und dann geht das Getingel los, ja. Dann wird die Kuh gemolken, solange sie Milch gibt, take the money and run und weg ist er.
Naja, ne? Da muss ich aber auch sagen, wenn man, glaube ich, die Ambitionen hat, in irgendeiner Form prominent zu werden oder im Fernsehen eine Rolle zu spielen oder was weiß ich, vielleicht auch bei YouTube. Und ich glaube, wenn man jetzt nicht irgendwie das Selbstbewusstsein und so gefestigt ist und irgendwie denkt so, nee, ich habe einen Karriereplan und ich will da und da irgendwann mal landen und den verfolge ich relativ stringent und umgebe mich mit Leuten, die irgendwie gut für mich sind und die dasselbe Ziel verfolgen, dann ist, glaube ich, die Gefahr auch groß, dass man halt einfach so sich nicht traut, auch dubiosesten Typen irgendwie eine Absage zu erteilen. Weil man denkt, vielleicht ist das genau meine Chance, die ich jetzt liegen lasse. Und natürlich ist das eine Scheißsendung, die ich da jetzt mache. Und ich muss mich entwürdigen und ich muss dies und das. Aber vielleicht ruft mich morgen niemand mehr an, wenn ich jetzt schon in meinem Status als Prominenter schon so als schwierig gelte.
Ja, es kommt darauf an. Und das sind diese zwei verschiedenen Arten von Menschen, die irgendwie ins Fernsehen wollen. Also diese zweite Art, die du gerade so ein bisschen anskizziert hast, ja, diese andere Form, prominent zu werden, die ist ja in den letzten Jahren, ist ja die Möglichkeit da noch viel größer geworden. Und auch das Einsatzfeld ist ja viel mehr geworden. Ja. Naja, also so Leute, die bekannt werden wollen, um des Bekanntsein-Willens. Ja. Die jetzt gar nicht so denken, ach, sowas würde ich gerne mal machen. Und natürlich geht damit einher, dass man bekannt ist, weil klar, das findet ja im Fernsehen statt, sondern dass du jetzt nicht denkst, das wäre jetzt mal geil, wenn ich sowas mal machen könnte oder das wäre mal so ein richtiger Traum, sowas möchte ich mal vielleicht moderieren oder spielen oder machen oder in einem Film, einer Serie oder so. Man hat doch irgendwie so eine Idee davon, was in einer idealen Welt super gut wäre. Und wenn man das hat, und das klingt so einfach, aber das muss man erstmal haben und alle anderen Sachen muss man dann diesem Prinzip unterordnen und sich dann überlegen, wie schaffe ich es denn, ich persönlich, aber eben auch mit meinem Umfeld, diese eine Sache, die ich mir da vorgenommen habe, egal jetzt mal, wie hochgestochen die ist und vielleicht klappt die auch gar nicht, aber auf dem Weg dahin passiert vielleicht andere Sachen, die schon mal in die Richtung gehen. Und so muss man sich dann auch organisieren und dann bringt es auch nichts, von einem zum anderen zu hüpfen, weil er denkt, oh, der holt ja jetzt hier gar nicht die fetten Aufträge aus Hollywood ran. Ich bin seit 17 Jahren bin ich hier mit meinem Management zusammen und das ist auch gut so und das würde ich auch nicht ändern. Und aber dieses Hin- und Hergehüpfe, also so nach dem siebten Management muss man vielleicht auch mal überlegen, ob man selber das Problem ist.
Aber wie hast du das so festgemacht? Ich weiß, damals, als da hast du tatsächlich die besten Clips im Umlauf, das war so eine Clipshow, die ist jetzt auch egal, da standest du vor einem Greenscreen rum.
Das war gar nicht
und
so schlecht.
Da liefen irgendwelche Werbeclips, die lustig sind, da hast du gesagt, die sind lustig. Platz 9. So in der Art. Und das war das erste Ding, glaube ich, was du so für ProSieben gemacht hast. Und bis dahin waren wir halt einfach, oder du, vor allem bei MTV, bei Viva etc. Und da hast du mir das damals auch erklärt, das ist jetzt keine Sendung für die Galerie, Ne? Nee. Da wirst du keinen Fernseher auf deinen Grabstein bauen und die abspielen in Dauerschleife. Aber das muss man halt auch manchmal machen, um so einen Fuß in die Tür zu kriegen und damit bei ProSieben auch so das Bewusstsein ist, ah, der Typ da von Viva, das ist ein Name, den können wir uns mal merken.
Ja, vor allem, die lassen ja irgendeinen so Typen, den sie sich da aus dem Musikfernsehen holen, von dem sie so denken, der kann vielleicht ein bisschen was machen da und so. Der macht jetzt natürlich dann nicht so eine teure Sendung. Man muss ja auch im Sinne des Senders denken. Das war die billigste Schrottsendung, also Schrottsendung im Sinne auch der Produktion, die man machen kann. Da stehst du vor einem Greenscreen. Ich habe mir dann so herausverhandelt, dass ich die Texte selber schreiben darf, dass da nicht irgend so ein Autor kommt und sagt, ich schreibe dir da was Witziges.
Scheinblöd, haben sie auch noch gespart.
Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen, haben sie sich gefreut.
Ja, aber das ist ja... Das
haben so auch, hart getan.
Ja, aber vielleicht auch mal so ein Tipp. Ja, selbst wenn man selber jetzt nicht der beste Autor der Welt ist, immer noch besser, man schreibt selber und man ist wenigstens erkennbar, selbst wenn das so eine komische Sendung ist, als man selber... Gerade in so einer unnatürlichen Sendung, die jetzt nicht von mir lebt, sondern von der Idee, dass einer Bock hat, lustige Werbeclips zu gucken. Also selbst wenn man jetzt nicht der beste Comedy-Autor ist, ist es immer noch eine bessere Idee, das selber zu schreiben und wenigstens so ein bisschen
davon ab,
von sich so was durchscheinen zu lassen. Ja, aber dann können die Leute einen ja scheiße finden für das, was man ist oder eben auch nicht. Aber jetzt so auf so einem routinierten Autorentext da rumzusurfen, also da schwöre ich dir, wird es niemals irgendwie besser werden dadurch. Also man hat nur die Gefahr, dass man es noch schlechter macht und dann abtaucht, aber dann war es eh das Falsche.
Naja, man muss ja, glaube ich, da kannst du mich gerne berichtigen, aber man muss ja irgendwann dann mal beweisen, dass man eine eigene Würze in das bringt, was man da vor der Kamera macht.
Ja, und das sind natürlich in Kleinigkeiten.
Nicht nur irgendwie abromptern und irgendwie die Texte von anderen vorlesen und so. Da macht man, glaube ich...
Man muss halt alle nerven. Das ist halt das Ding. Auch wenn Leute mal zu mir kommen und sagen, oh, ich nerv dich jetzt ungern, aber kann ich mal hier und da mal dich mal fragen, wie man dies und das macht. Wo ich dann immer sage, das ist eigentlich schon richtig so. Also man muss ja nerven. So, woher sollen die Leute denn wissen, dass es dich gibt? Du musst allen auf den Sack gehen. Wenn ich mich jetzt selber treffen würde, vor 15 Jahren, und wie ich da so bedürftig da rumgerannt bin und jeden so vollgequatscht habe und auch mit einem auf Sand gebauten Selbstbewusstsein gesagt haben, ich kann das alles schon und so.
Wie würdest du dich finden?
Nervig. Aber wahrscheinlich würde ich denken, ja, dann lass ich mal probieren, wenn er jetzt nicht aufhört zu nerven. Aber wenn du aufhörst zu nerven, dann hat keiner Bock, sich selber den Stress anzutun, weil du nervst ja immer Leute, die bereits im Berufsleben stehen. Die sind ja nicht auf dich angewiesen, sondern irgendetwas musst du ja haben, damit die aus ihrer Komfortzone rausgehen und sagen, das probiere ich jetzt. Das sind ja meistens Leute, deren Geschäft irgendwie läuft. Das sind ja keine jetzt hier zum Beispiel, also Ansa, mein Manager, den habe ich ja auch mit aus der Scheiße geholt, muss man ja mal sagen. Ne? Der hat ja auch nur so irgendwie so vollgekotzte Busse vermietet, die so irgendwelche Indie-Bands aus Schweden dann vollgeschissen zurückgebracht haben. Haben wir das gemeinsam geputzt, ich und die anderen Moderatoren.
Kercher war sein bester Freund.
Kercher war der beste Freund und so. Und dann gab es da 3,50 € und wenn wir Glück hatten, haben wir irgendwie noch eine halbvolle Packung Zigaretten in der Seitentasche gefunden. Ja, das war unser Lohn. Ja, und da zu sagen, jetzt müssen wir aber mal einen guten Job haben und eröffnen hier mal ein Autobahnteilstück, damit wir alle mal was zu essen haben an Weihnachten. Das habe ich dann getan, ja. Aber bei den großen Fernsehbossen, die haben ja keinen Need in dem Sinne. Den muss man dann installieren und muss halt rumnerven. Und dann geht's halt auch. Und dann muss man ein paar Mal was falsch machen. Und dann wundert man sich darüber, dass viele Leute das gar nicht so schlimm finden, wenn man was falsch gemacht hat. Weil die das manchmal auch gar nicht merken.
Ja, da muss ich aber, weil das ist so ein, man macht ja auch oft Gedanken, wie könnte man jetzt, wenn man, angenommen, man wäre 18, 20, würde klassisch Moderator werden, wenn das überhaupt noch jemand will. Also wer nicht längst einen YouTube-Channel hat oder einen Twitch-Channel und so. Zeiten ändern sich. Aber angenommen, man würde jetzt Fernsehmoderator werden wollen. Und ich finde, es ist so zweischneidig. Zum einen ist eine Fernsehsendung auf einem großen Sender per se immer ein sehr teures Unterfangen. Und da ist es eigentlich fast natürlich, dass man, sagen wir mal, ein Ding, was irgendwie 5 Millionen verschlingt, jetzt nicht irgendjemandem gibt, wo es so ein bisschen fraglich ist, ob er die Chance auch verwandelt. So, das ist halt irgendwie, da steckt halt sehr, sehr viel dahinter, sehr viele Arbeitsplätze, sehr viel Geld. Und zum anderen ist es aber auch so, dass ich merke immer wieder, das Publikum gibt neuen Leuten auch selten eine Chance. Es dauert immer, wir haben es auch erlebt, so immer, wenn wir Sidekicks bei Halligalli oder bei Neo Paradise hatten, sei es Olli Schulz, der wurde im ersten halben Jahr, da hat er diese erotischen Geschichten vorgelesen, die haben den so dermaßen gehasst, wir haben das so richtig durchgeprügelt.
Ja, weil es aber auch abseitiger Humor war, muss man sagen. Also es war sehr lustig, aber es war schon auch echt speziell. Und dieses Spezielle, das verzeiht man eher jemandem, den man gut kennt. Wenn du jetzt einen Freund hast, den du magst, den du sympathisch findest, weil du den schon in vielen normalen Situationen erlebt hast und dann macht der was total Weirdes, Spezielles, dann nimmt man dem das ja nicht übel. Aber wenn jetzt so einer ankommt und man hat so den Verdacht, der könnte einfach nur weird und speziell sein und gar nicht irgendwie wissen, dass er gerade sowas macht, sondern so das Gefühl haben, der ist so und der ist auch nicht mehr, dann findet man das verstörend. Aber wenn man das Gefühl hat, da verstellt sich einer, weil der das selber witzig findet. Ist was anderes.
Da hast du recht, aber ich glaube, also in dem Fall von Olli Schulz hast du da wahrscheinlich zu 100% recht. Aber trotzdem finde ich es immer wieder erstaunlich, wie wenig, also da schwingt, man hat manchmal das Gefühl, die Zuschauer sind dann in Anführungszeichen neidisch auf denjenigen, der da diese Chance kriegt. Und das finde ich schon wieder so deutsch.
Naja.
Also man hat so selten das Gefühl, dass, ey krass, das ist mein neues Gesicht, den kenne ich nicht, kenne seine Art nicht, sondern da wird erstmal draufgehauen.
Ja, aber
da
so
müssen wir noch nicht mal über Frauen reden, die irgendwie im Fernsehen auftauchen. Da ist noch dreimal schlimmer. So.
Es ist, glaube ich, aber auch so irgendwie was Menschliches. Und gerade im Fernsehen, man hat nun mal immer dieses Image von, da kommt einer und man hat es auch zu oft erlebt, dass da einer kommt. Zum Beispiel ich oder auch Joko oder so, weißt du, wenn du zurückschaust, so die ersten Sachen, wo man jemanden wahrnimmt, das nervt erstmal. Und es ist, und das sage ich immer wieder, der größte Trick, den man erstmal irgendwie hinkriegen muss, ist, und da geht es auch nicht darum, dass das bei jedem im Publikum funktioniert, aber man muss zumindest anstreben, bevor man lustig oder unterhaltsam oder interessant oder was auch immer man so werden will im Fernsehen dann irgendwann mal, da muss man eine Sache erstmal hinkriegen, die einfach klingt, aber nicht einfach ist. Man muss nicht nerven. Man muss das Gefühl haben, man macht einen Fernseher an und man denkt, der nervt gar nicht. Ich habe das gestern gedacht, da habe ich so rumgeschaltet und dann habe ich Sebastian Puffpaff,
ja,
der war so Kabarett, ne? Den habe ich gesehen bei Dreisat und da dachte ich, der nervt ja gar nicht. Der nervt mich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich finde den lustig. Und das ist, finde ich, als jemand, der eher aus dem klassischen Kabarett kommt, wo man so oft schon dachte, boah, jetzt kommt der wieder mit diesen hochgestellten Haaren da und seinen bunten Hemden und irgend so ein Typ, der mir da so Gags aus dem Lehrerzimmer präsentiert, wo ich dann so, so toll so mithüsteln muss, so witzig, so satirisch. Da habe ich so keinen Bock mehr drauf. Eigentlich hat sich diese ganze Branche bei mir schon so mit einigen, muss man sagen, Leuchttürmen, die vielleicht auch nicht repräsentativ sind für die komplette Qualität, habe sich das eigentlich schon so verscherzt bei mir, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es ganz schwierig ist, für jemanden so durchzukommen. Und dann sehe ich jemanden, der auch ein bisschen in dieser Kabarettart redet, der auch so eine Art Uniform anhat, in dem Fall so einen Anzug, auch an so einem Tisch sitzt und so. Und natürlich auch diese gleichen Themen hat, die er ähnlich bearbeitet. Aber aus irgendeinem Grund denke ich, er nervt mich nicht. Ich finde das gut. Und dann bin ich auf einmal offen. Und dann finde ich den einen Witz ein bisschen lustiger, den anderen vielleicht nicht so sehr. Aber grundsätzlich hat der irgendwas gemacht, was mich dem gegenüber öffnet. Und das ist etwas, das würde ich jedem empfehlen zu sagen, probier doch mal so eine an der Wahrnehmung zu arbeiten, ob es irgendwie geht, dass man den Leuten nicht auf den Sack geht mit dem, was du machst. Probier doch mal darüber nachzudenken und dann kommt so alles andere.
Wobei ich schon glaube, dass wir schon vielen Leuten auf den Sack gegangen sind.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Ja, natürlich sind wir das. Aber dann irgendwann geht es natürlich auch darum, sich dann irgendwo festzuhalten. Du kannst ja nie allen recht machen, gerade wenn du so einigermaßen spitz positioniert bist. Es wird auch andere Leute geben, die haben gestern Reisert eingeschaltet und gesagt, wer ist der denn so? Ne? Ja. Wo ist mein Volker Pispers? Warum geht der denn schon in die Rente? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Wo ist Urban Priol? Den fand ich immer so herrlich, klamaukig, lustig. Und der hat immer mal die Wahrheit gesagt. Ja, solche Leute gibt es offenbar auch, die sagen, wo ist mein Michi Müller? Der alte Drecksack.
Ja.
Und so ist es bei uns auch. Da gibt es auch Leute, die sagen, die beiden Vollidioten, die muss ich mir da nicht angucken. Ja, da habe ich mit meiner Zeit, kann ich was Besseres zu machen, zum Beispiel diese Wand angucken.
Jetzt möchte ich euch entführen aus der Welt des Fernsehens und des Glamours hin in die Welt des Büros. Denn ich habe es letzte Woche schon angekündigt und ich halte mein Wort, so haben mich die Hörer verdient. Es gibt eine Frage und die hat mich sehr beschäftigt und die muss ich an euch weiterreichen, denn wir nehmen uns ja immer mal wieder die Zeit, so eine Art modernen Knigge mit weiteren Regeln des Verhaltens zu befüllen. Wir wollen ja die Welt etwas einfacher machen, gerade in so einer komplizierten Zeit wie gerade hilft es, wenn man einen sicheren Kompass hat, wie man sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Und das können wir hier, glaube ich, wunderbar im Dialog rausfinden. Und zwar geht es um eine Situation, die Männer immer wieder erleben, man geht in die Toilette im Büro, meistens morgens,
ja,
muss pinkeln und läuft dann an Kollegen vorbei, die am Stehpissoir sind. Und da habe ich mich, und da frage ich mich auch jedes Mal, darf man die grüßen?
Hä? Also ob man die grüßen
also du,
darf?
Es ist so, du siehst die Kollegen das erste Mal an dem Tag und die sind aber gerade, die urinieren gerade im Stehen.
Mhm. Ja.
Und du läufst an denen das erste Mal vorbei. Und normalerweise, wenn man die jetzt auf dem Flur treffen würde, würde man guten Morgen sagen.
Ja, also auf jeden Fall.
Und grüßt man jetzt jemanden, der gerade pinkelt?
Was bist du für ein kaputter Typ, ey?
Klar.
Warum nicht?
Der gerade pinkelt.
Hä? Also das ist wirklich, ich habe mich jetzt echt gefreut auf so eine relatable Bürostory oder so. Das ist ja einfach nur mit Ja beantwortet.
Was?
Nächstes Thema. Das
der
ist ja
grad,
richtig.
Der gerade pisst.
Ja, also jetzt jemanden.
Man
da,
spricht doch nicht jemanden an, der gerade pisst.
Moment mal, also man verwickelt jetzt nicht jemanden in eine komplizierte, emotional toxische Diskussion. Ja, das würde ich jetzt sagen, komm, ich piss gerade. Nun lass mich mal in Ruhe mit deinem Seelenschmerz.
Bin entsetzt
aber
von
einfach
euch.
Mal guten Morgen sagen ist ja wohl das Mindeste.
Nein, also überall, also ich sehe es komplett anders. Ich würde, so mache ich es auch, still dran vorbeigehen.
Das ist das Spießigste, was ich jemals gehört habe.
Wenn man sich wieder trifft am Waschbecken.
Tut man ja nicht immer.
Wieso?
Naja, weil der eine dann fertig ist mit Pissen und
dann
ist die Hände wäscht und geht.
Aber dann würde ich nicht grüßen. Aber wenn man sich am Waschbecken in einer weniger intimen Situation trifft, würde ich dann guten Morgen sagen.
Ja, also
das Gespräch
eröffnen. Du hast ja dann vorher schon eine komische, peinliche Stille installiert. Also das Schlimme ist ja dann, in dem Moment, wo du dich dann da so klemmi-mäßig vorbeischleichst da, ja, und dann da so heimlich pissen gehst da irgendwo und da auf dem Klo, was soll man da sonst machen? Ne?
Ja.
Das ist also ganz normal. Ist ja nicht so, dass es so einige Perverse gibt, die dieses Pissen so gerne machen.
Aber
sondern
man unterhält sich doch nicht
ja
mit
alle.
Jemand, der gerade pisst.
Hä? Der steht am Urinal.
Ja.
Ja. Die Tür geht auf, du kommst rein. Dann guckt der dich doch an.
Nein.
Na klar, der guckt doch mal kurz rüber.
Man guckt doch nicht beim Urinal. Beim Urinal ist es doch so. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Wenn man an einem Stehpissoir ist, dann tut man so, als würde man gar nicht gesehen werden. Als würde eine unsichtbare Kabine um einen herum stehen, nee. Ne, die nur angedeutet ist, damit man sich es besser vorstellen kann. Von diesen kleinen Brettern, die so zwischen den Urinalen sind, damit man sich nicht angeht.
Man dreht sich so ein bisschen zur Seitenwand.
Man geht dann und man der ganze Körper tut so, als wäre man alleine und als wären andere Menschen nicht da, damit man auch überhaupt sich erlauben kann, sich zu erleichtern.
Nee.
Und in diesem Bereich, wo ich auch seelisch praktisch so zwischen den Welten wandere, da will ich doch nicht vom guten Morgen vom Kollegen gestört werden.
Nein, man muss
ein
kurzes norddeutsches Moin. Und so, weißt du, und dann vielleicht noch, je nach Zustand, irgendwie kann man noch irgendwie seine Stirn an der kalten Fliese ein bisschen kühlen, ja, beim Pissen, so wie in der Kneipe abends.
So, also, Jakob, wie lange in deinem Leben würdest du sagen, warst du ein Heimscheißer? Der so auch selbst auf Partys dann angehalten hat, dann ist er irgendwie heimgegangen, weil er nur auf seinem Klo kann.
Ja, das ist lange Zeit.
Ja, ne?
Lange Zeit.
Also ich würde euch jetzt empfehlen, es gibt so bestimmte Sachen auf dem Weg zum Popstar, ne?
Mhm.
Da redet man einfach nicht drüber, da geht ein bisschen der Lack ab. Ja, man will so, ich sag's euch jetzt so, auf dem Weg dahin. Es gibt so
ich
bestimmte
bin auch noch
Sachen,
nicht zufrieden mit der Antwort, ich komme da gleich drauf
Ich höre mir erstmal an, was mein Management dazu sagt.
Ja, sag mal, würdest du denn, müsstest du ein Management, würdest du auch haben wollen eigentlich?
Ja.
Ja, für Umstände möchtest du Management haben?
Du glaubst
haben? Für
nicht.
Die Autogrammanfrage?
Nein. Du glaubst es gar nicht, wie oft ich schon neidisch, und es geht, glaube ich, jedem so, der mit euch gearbeitet hat oder mit anderen Prominenten, so auf euch guckt. Und vor allem, wenn ihr habt ja zugegebenermaßen ein gutes Management und so. Und man hat so das Gefühl, das mag trügerisch sein, da wirst du jetzt gleich 10 Minuten erklären, dass du dein Leben im Griff hast. Ich habe manchmal den Eindruck, die räumen komplett dein Leben auf. Das ist wie beim Curling, die Leute, die mit einem Besen so vorschruppen. So, das ist quasi dein Management. Und von, da muss ein Dübel in die Wand, da muss eine Lampe aufgehangen werden. Oh, ich habe irgendwie die Miete nicht gezahlt. Oh, ich muss irgendwie umziehen. Die machen die Steuer, die regeln das mit dem Anwalt, die machen dies und das. Ich habe das Gefühl, die machen alles. Und du wirst so auf einer Sänfte durchs Leben getragen. So kommt es mir vor.
Ja, also das wäre schön.
Und dann dachte ich mir, das ist für so Typen wie uns, die jetzt ja inselbegabt sind und manchmal so ein bisschen schwierig Möglichkeit haben, so den Alltag am Laufen zu haben, ist das ja ein Traum.
Nee, aber manchmal ist es auch nicht so gut. Also wenn man dir jetzt irgendwie so einen bestimmten Stress abnehmen würde.
Wäre super.
Nee, ich habe wirklich den Eindruck, das meine ich gar nicht böse, aber ich habe so den Eindruck bei dir, du würdest dich dann noch mehr darauf konzentrieren, weird zu sein. So, wenn du gar nicht mehr so Sachen müsstest, sondern du würdest dann sehr speziell werden und würdest dir noch individualisierter dein Leben zusammenbauen, nur noch mit Sachen, die dir irgendwie Bock machen und gar nicht mehr ans Telefon gehen. Bitte den Manager anrufen und so.
Klar.
Du hättest gar kein Telefon mehr und so. Man könnte dich als normalen Menschen, auch bei der Arbeit oder auch im Privatleben, nicht mehr gut einsetzen, weil du dir selber vornehmen würdest, jetzt speziell zu werden, weil du ja von der Organisation um dich herum gelassen wirst.
Ja.
Ja, und ja, du wärst, also speziell ist sehr euphemistisch, ne, für das, was ich meine. Howard Hughes, das ist das, was ich meine.
Na, da komm, ey. Also ich sag euch mal eins, was wozu mir mein Management wahrscheinlich abgeraten hätte. Ist mir nämlich am Wochenende passiert und hat immer noch die Folge, dass ich wahnsinnige Bauchschmerzen habe. Und zwar nicht im so psychologisch, ich habe da Bauchschmerzen dabei, sondern ich habe wortwörtlich Bauchschmerzen.
Musst du mal richtig pupsen vielleicht?
Da ist der Lack schnell ab, wenn man sowas erwähnt.
Solche Fragen beantwortet.
So, es ist nämlich Folgendes. Du hast ja gesagt, es ist die Zeit der Geister und Dämonen, ne?
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ich bin dieses Jahr umgezogen.
Ah, nee. Echt?
Also eine neue Nachbarschaft und so.
Muss man erzählen, wenn wir mal Zeit haben. So.
Ja, können wir mal eine Folge machen dann. Mhm. Und bin ich da umgezogen. Und in dieser Nachbarschaft sind halt ganz viele Kinder. Und dann dachte ich mir, huiuiui, jetzt ist Halloween. Jetzt kannst du glänzen. Und dann bin ich in den Supermarkt gefahren und habe so ganz viele so Tüten mit so Mini-Knoppers und Snickers und M&Ms und so goldene Taler. Das war ist ganz billige Schokolade drin, aber die gab es in so einem Netz, die kennt man noch von früher. Ja. So. Alles, einen ganzen Korb voll gemacht. Dann habe ich mir so eine Rührschüssel aus der Küche genommen und habe die ganzen Sachen da reingemacht, ne? Und die war randvoll und die habe ich neben die Tür gestellt. Und da habe ich gewartet, dann wurde es langsam dunkel. Und dann wurde es langsam gruselig. Und ich gucke auf die Tür und ich sitze da und warte und warte und warte. Und es passiert halt einfach original nichts.
Was?
Weil, und das ist mir dann später gekommen, es ist natürlich Corona-Zeit.
Naja.
Und kein vernünftiger Mensch lässt seine Kinder in der Corona-Zeit von Haustür zu Haustür
tingeln. Manche schon.
Manche schon.
Bei mir hat es geklingelt.
Ja.
Ja. Also, weil ich glaube, für jeden, der darüber nachdenkt, Moderator oder Moderatorin zu werden, das Beste, um alle Fähigkeiten, die man dafür braucht, zu üben, ist Halloween, das Gespräch mit den Kindern. Weil ich habe die Tür aufgemacht und habe erst gesagt, um Gottes Willen, ihr seid ja gruselig, ich traue mich gar nicht, die Tür aufzumachen. Als was seid ihr denn verkleidet? Und haben die so geguckt. Nochmal gesagt, es ist ja eine gruselige Zeit und über euch fürchte ich mich wirklich. Was, als was geht ihr denn? Ich bin Zauberer. Ein Zauberer. Und was ist das Gruselige an dir? Süßes, sonst gibt's Saures. Dann habe ich gesagt, also ihr wollt ja Süßigkeiten haben, ne? Süßes, sonst gibt's Saures. Also es war einfach kein Gespräch möglich. Ja. Ich habe mir so Mühe, weil ich mir so überlegt habe, wie kann ich die noch so ein bisschen ermutigen, weißt du, durch meine Haltung.
Du hast dir selber gefallen in dieser Onkeligkeit.
Nein, überhaupt nicht. Ich war nicht wie der überambitionierte Vater, über den du neulich gesprochen hast, sondern ich wollte einfach denen das Gefühl geben, die sind jetzt auch, ihr Gruselintention ist bei mir angekommen.
Ja, das hatte ich mir auch vorgenommen, dass man so richtig gut, kriegt so einen Schreck, wenn man aufmacht und dann spielt man so ein bisschen, dann lachen die alle und dann ist man so der Lieblingsnachbar der Kinder. So, und ist halt nichts passiert.
Und darüber willst du dann die Eltern einkassieren?
Wer weiß?
Das der Weg?
Ja, weil ich halt kein Management habe.
Der witzige Onkel
Thomas. Ich habe mir dann auch vorgestellt, die rufen mich dann an, sagen so, also wie sie da mit den Kindern umgegangen sind. Das ist ja wunderbar. Die haben, die erzählen ja von nichts anderem mehr. Also, das war
als
einfach,
wie sie sich erschrocken haben.
Ja. Und am Ende hatte ich halt diesen riesen Topf voll Süßigkeiten. Und ich sag mal, es gab nicht viel anderes seit letzten Samstag in meiner Küche als Knoppers, Snickers, dies und das.
Welcome to my world.
Ja, ich habe auch mehrere Tüten so Gummitiere habe ich ihn selber gefressen. Weil die
genascht habe ich.
Ja, weil ich auch ich war ein bisschen zu geizig, als die dann geklingelt haben, dachte ich so, geht's jetzt weiter. Den ganzen Abend. Und es waren aber die einzigen, die geklingelt haben. Und dann habe ich denen nur so zwei Tüten Haribo gegeben. Und dann haben die schon so süß gesagt, ja, wir teilen die uns auf. Und dann fand ich auch so, ja, das ist eine richtige Geste auch, ne, dass die jetzt nicht so von mir gleich 7 Tüten kriegen, sondern so zweimal so zum Teilen. Und dann habe ich gesagt, tschüss und alles Gute. Und dann kam halt keiner mehr. Und dann lagen die da so, Diese Sachen, die ich extra schon nicht kaufe, damit ich die nicht zu Hause habe. Und dann habe ich die ganze Tüte da gefressen. Ne?
Naja.
Völlig haltlos.
Ja.
Wie David Hasselhoff in diesem Video mit dem Burger, habe ich mir die da reingepfiffen, ey. Wahnsinn.
Irre. Mir ist eine neue Kommunikationsart, die eigentlich für dich gut ist. Ich wollte das mal so, ich weiß nicht, ob du das schon machst. Ja, ich dachte, das wäre was für dich, so ein kleiner Mini, so ein, sagen wir, so ein Phänomen unserer Zeit, was dir vielleicht auch so ein bisschen manchmal so es einfacher macht. Du hast ja so eine Mischung aus, du willst irgendwie nicht aus der Reihe fallen, du willst höflich sein und du willst gerade auch mit Leuten, die du jetzt nicht so gut kennst, willst du irgendwie so kommunizieren, dass die denken, du bist ein normaler Mensch und so, ne? Nein, so, das ist doch dein Ding, wenn du jetzt zum Beispiel mit Nachbarn und so, ne? Dann willst du freundlich sein und das ist
dass
nicht...
Dass die denken, ich wäre ein normaler Mensch.
Nein, aber jetzt... Oh Mann, so meine ich es nicht.
Wie Ted Bundy, da dachten sie auch lange, es wäre ein normaler Mensch, ey.
Der war äußerst charmant.
Ja. Nein, dass du praktisch deine höfliche Thomas-Art, die du für Fremde machst, manchmal die etwas höflicher
machst, als du merkst also einfach, ich mach diese Art für Fremde, dass sie irgendwie hinter das Licht geführt werden.
Nein, so weiß ich
nicht. Nein, aber du hast eine höfliche normale,
bevor
Art.
Die Maske ganz, fällt.
Nein, du hast so eine professionell höfliche Art manchmal.
So eine ganz normale öffentliche Höflichkeit, die man mit Fremden eher mal hat als mit privaten Leuten, weil man denen ja mehr zumutet. Sagen wir es so.
Okay?
Ja? So, da hast du also so eine Art...
Naja, zu uns bist du ja zum Beispiel nicht so höflich, wenn du morgens kommst.
Nein, aber jetzt, wenn jetzt dein Nachbar klingelt und sagt, hier, ich habe noch ein Paket für dich, dann kriegt er irgendwie gleich einen Strauß Rosen, hat man so den Eindruck.
Ja, genau.
Ja, weil du da irgendwie keinen schlechten Eindruck hast.
Das stimmt,
willst.
Das stimmt. Ja. Ja. So. Ja. Aber das ist mein normales Wesen. Und habt ihr nur einfach mal drüber nachgedacht, dass ihr vielleicht meine andere Seite rausprovoziert?
Ja. Das sind immer so Leute, die dann sagen, du machst, dass ich das gesagt habe und so. Ja. Ne? Herzlich willkommen im Sommerhaus. Aber jetzt, das ist eine andere Geschichte. Ich will dir eigentlich einen Tipp geben, dass ich bin jetzt so reingeraten.
Jetzt lass ihn
so
mal eine, seinen Tipp geben,
so eine
Schmitty.
Persönlichkeitsbeschreibung.
Deine Art schon
wieder. Super Tipp.
Nee, weil du weißt ja dann manchmal nicht mehr, man kommt ja dann gerade in so SMS-Kommunikation und du fragst mich dann, oder auch hier im Podcast dann oft, ja, wie machen wir das denn jetzt? Ist jetzt praktisch das Gespräch jetzt schon vorbei? Also wie oft schreibt man denn dann hin und her und ist dann auch wieder gut und dann wünscht er einem noch einen schönen Abend, muss man auch noch mal einen schönen Abend hinterher wünschen oder ist dann irgendwie, also wer hört auf mit den Gesprächen und jetzt kommt da irgendwie noch zum Beispiel so ein Video kommt jetzt noch zurück, so ein witziges WhatsApp-Video, was vielleicht ein bisschen eigentlich peinlich ist und ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Und da gibt es eigentlich einen ganz kleinen Kniff der modernen Kommunikation, wie es funktioniert, dadurch, dass man jetzt mittlerweile nicht nur immer nur mit klassischen SMSen hin und her schreibt, sondern es ja jetzt andere Möglichkeiten gibt. Und schreibt ja auch oft über soziale Netzwerke, persönliche Nachrichten. Und statt einer Egal-Antwort wie dir auch, ach witzig, haha, süß, bis bald, also diese ganzen Egal-Antworten, kann man mittlerweile einfach die letzte Nachricht desjenigen, mit dem man kommuniziert, mit einem Herzchen kommentieren. Das ist das neue Ding. Wenn jetzt dieser Typ dir, du hattest dieses Problem, ne?
Ja.
Der schickt dir dieses Video.
Ja, stimmt, das wäre die Lösung gewesen.
Und du kannst einfach mit einem Herzchen, nicht jetzt praktisch ein Herzchen zurückschicken, that's one too much, aber du kannst praktisch seine Nachricht liken, sagen wir so. Und dann musst du nicht darauf reagieren, du musst jetzt keine Antwort geben, du musst auch das Thema nicht weitertreiben, sondern du kannst einfach seine Antwort liken. Und das macht man ja auch manchmal im Privatbereich. Wenn jetzt jemand dir was sagt, du hast keine Antwort darauf und du nickst einfach nur und sagst, ah ja.
Man kann zum Beispiel dazu so die Augen so gleichzeitig zusammenkneifen. Sagen so,
ja. Dann hat man die Antwort desjenigen geliked. Und das gibt es jetzt auch in digitalen Konversationen, also
stimmt,
auf dem Handy oder so. Und
du
das habe ich jetzt immer mehr kriege ich das jetzt.
Auf die, wenn du es im Messenger-Dienst bekommst, auf das, was da geschrieben wurde, praktisch auf Antworten drücken und dann ein Herz als Emoji machen. Dann hast du das ja praktisch übertragen, was man bei Instagram mit so einem Doppelklick macht, ne?
Ja, ich...
Wäre doch dasselbe, oder nicht?
Nee, man kann an die Nachrichten selber irgendwie so... Ich weiß nicht, wie das geht.
Das geht ja nur bei Instagram, mit diesem Doppelten. Aber das kannst du auch einfach mit dem Herz antworten. Ich finde, es ist dieselbe Aussage.
Nee, das geht auch bei iMessage, geht es auch.
Ah, okay. Ja.
Bei welchem muss man denn aufpassen, auch wenn man da so ein Herzchen schickt? Das wird viel zu groß. In einem Messenger,
Telegram.
Da schickst du da auf einmal, du willst da auch so einen kleinen Like da lassen, ne? Und dann ist da ein riesiges Herz, ne? Und da muss man nochmal drei Sätze schreiben, dass das jetzt ein bisschen zu groß geraten
war. Das stimmt, ja, da muss man dann aufpassen. Und was auch einigermaßen inflationär eingesetzt wird, ist mittlerweile, es gibt sie. Früher gab es sie in München in echt. Stelle ich mir so vor, ja, in so einer, weißt du, in der Hochzeit von Uschi Glas. So stelle ich mir vor, dass es in diesem München gab es die sogenannte Bussi-Bussi-Gesellschaft.
Ja.
Ja, mittlerweile sind das halt irgendwelche Start-up-Koksnasen, ich weiß es nicht, die jetzt momentan den Ton angeben, auch in solchen Städten, aber dieses schöne, beschauliche Weltstadt mit Herz.
Monaco-Franze-München.
Monaco-Franze-München. Ja, Uschi-Glas-München, ne? Mhm. Das war noch Bussi hier, Bussi da. Und diese Bussi-Bussi-Gesellschaft hat sich auch digitalisiert, denn es werden relativ inflationär Emojis mit Bussis verschickt. Mhm. Auch an Leute, wo ich es nicht gedacht hätte. Also ich würde jetzt ja nicht irgendeinem Typen, den ich gar nicht so gut kenne, nur um dem zu sagen, ey, hast du gut gemacht, würde ich dem doch jetzt nicht einen Bussi geben in echt. Würde ich doch nicht hingehen und sagen, hast du super gemacht, kriegst einen Kuss von mir. Das ist total übertrieben. Aber wie schnell schickt man mal so ein Bussi-Emoji? Und wenn man so merkt, 2-3 Mal hat sich keiner beschwert, offenbar gehört es jetzt dazu. Man kriegt es auch selber von Leuten, wo man denkt, also von dir muss ich jetzt auch nicht in echt geküsst werden. Aber man denkt, naja, ist okay, ist irgendwie so nett und so ein bisschen schalkig, schickt man da so ein Küsschen rüber. Das ist die neue Bussi-Bussi-Gesellschaft.
Aber das ist so dieses Umwandeln von etwas sehr Intimen zwischen zwei Menschen hin in so eine allgemeine Kommunikation. Und als du es gerade erzählt hast, ist mir schlagartig eingefallen, wann ich mich zuletzt über sowas so gewundert habe. Und das war bei der Wetten-Das-Ausgabe, als Michael Jackson zu Gast war, in so weißen Flatter-Sachen. Und er wurde so ganz krass angeleuchtet und es war die Sensation der Woche. Und der hat damals immer I love you gesagt zu den Leuten im Publikum, in die Kamera. Und ich weiß nicht genau, wie alt ich war, aber ich fand das damals insofern seltsam, dass man zu Leuten, weil ich auch nicht gut Englisch konnte, so ich liebe dich sagt, als Sympathiebekundung. Das fand ich damals schon seltsam. Und ich glaube, auch heute ist es so im Amerikanischen aber üblich, dass auch, sieht man auch manchmal in Serien so, dann verabschieden wir sie, I love you und tschüss und so, und man sagt, nur im Geschäft. Ne? Und das ist genau das, was du eigentlich gerade beschreibst, was mir damals das erste Mal so gegangen ist, dass ich dachte, man sagt doch nicht zu Zuschauern oder auch Fans, dass man die liebt.
Ja, total. Und es gibt, ja genau, also das ist so ein bisschen diese vielleicht auch amerikanisiertere Form,
genau.
Der auch dieses How are you doing und eigentlich also so dieses How are you Ding, so was jetzt auch immer mal so ein, also als Deutscher war man immer so vor 15 Jahren noch verleitet zu sagen, ja, well, und dann legt man da los, ne? Erzählt eine Viertelstunde, wie es einem geht und alle sagen, was ist er denn für ein Freak?
Aber weißt du, was das Bizarre ist, wenn du sagst, ich liebe dich, ne?
Ja.
Dann ist das ja eigentlich was ganz, ganz Schönes, ne? Mhm. Und wenn man das in so einem Geschäft so amerikanisiert sagt, dann sagt man einerseits was Schönes, aber man, es ist auch beiden klar, dass man lügt. Das ist doch dieses Ambivalent.
Warst du mal in einem Handyladen, hast dann gesagt so, ich liebe dich? Und hast dann das Handy genommen?
Ja, bei 5G.
Ich nehme
so nehm doch den Tarif M, packen Sie es ein, ich liebe dich, ciao. Also, ja, aber vielleicht ist es auch was unsere Gesellschaft liebevoller machen würde.
Nee, es ist anders. Es ist, im Internet ist eher so dieses, ich lieb's.
Ja.
Oh, Alter, das hasse ich.
Nee, das ist sogar noch weg. Ne? Lieb's.
Mit so einem Sternchen.
Ja, das ist auch einer zu viel und es ist auch nicht ästhetisch, finde ich. Also es sieht so blöd aus auch. Also das mag ich nicht, wenn das gesagt wird. Das finde ich so ein bisschen, ist mir
Lieb's.
So
fühl's.
Ja, das ist mir so ein bisschen zu möchte gern schön. Das ist eigentlich ein bisschen geschmacklos.
Dürfte ich auf morgens in die Toilette gehen, da stehen Männer am Pissoir und sage ich so, ich liebe euch.
Ja.
I love you. Wenn du den Mundschutz auf hast dabei.
Ja?
Vielleicht. Ja.
Okay. Ist das appropriate?
Ey, und weißt du, was ich letztens mir wieder angeguckt habe? Da habe ich hier, wo waren das? Rohwedder habe ich geguckt auf Netflix. Ne? Diese wahnsinnig gute Dokumentation da über die dann noch tragische Ermordung des Treuhandchefs damals und so unbedingt mal anschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Ich glaube 4 oder 5 Teile oder so sind es. Da geht es also, um die Wendezeit und so und da geht es auch um das wiedervereinigte Deutschland, all die Probleme, die damit einhergehen und auch das Zusammenführen zweier Wirtschaftssysteme, wo eins nicht mehr ganz so intakt war und das andere jetzt auch nicht alles tragen konnte und so und natürlich den Unmut der Menschen und so weiter. Das heißt, da ging es also auch um die Zusammenkunft von Ost und West und aber auch nochmal der interne Zusammenhalt der Oststaaten und die Solidarität untereinander. Und da haben sie also nochmal Archivbilder gezeigt. Man sieht also ganz viele Archivbilder, die man teilweise nur so aus der Schule kennt oder aus so ikonischen Bildern. Und da habe ich nochmal gesehen den Bruderkuss zwischen Brezhnev und Honecker. Und der ist ja nun nicht nur zwischen den beiden, sondern sowieso im Kommunismus als Solidaritätsbekundung völlig normal, einen Bruderkuss zu machen, der eben nicht Bussi links, Bussi rechts ist, sondern komplett in die Mitte.
Echt das auf dem Mund? Ich dachte auf die Wange.
Nee, das ist also, wenn dann so halb auf die Wange und halb auf den Mund, also es ist schon, das wesentliche Charakteristikum ist schon, dass man echt in die Mitte küsst.
Viel Spaß mit Corona, sag ich mal.
Ja, also da.
Super intim eigentlich, ne?
Super intim und vor allen Dingen auch, auch eine wichtige doch auch ein wichtiges Symbol dann, das öffentlich zu machen in so weirden Situationen wie so komischen Parteiaufmärschen, so sozialistische Paraden, die sowieso viel von der Wirkung leben und so. Und dann müssen die das noch auf der Bühne machen. Dann denkt man auch, Menschen, ihr seid alle so komisch. Mhm. Da macht man also etwas, was einem im Wesen natürlich jetzt nicht so nah ist. Und auch der Brezhnev wird nicht gedacht haben, also den Honecker, dem drücke ich gleich so einen richtig geilen Kuss mal ins Gesicht. Der wird sich gedacht haben, nimmer, hoffentlich werde ich da nicht geil. Ne? Sondern der wird sich gedacht haben, muss ich jetzt mal machen, und der wird auch gedacht, das muss ich jetzt mal machen, und auch mit der Überzeugung, mit der man es macht, so sehr lebt man die Solidarität. Und guckt euch das nochmal an, bei YouTube gibt's das ja, wie der Honecker den verspeist, den Brezhnev. Wirklich, der rennt auf den zu und der saugt sich an dem fest. Das habe ich zuletzt gesehen bei Bauer sucht Frau am Regionalbahnhof. Wie der da auf den zustürmt, als hätte der seit 10 Jahren kein Küsschen mehr gekriegt und sagt, jetzt hole ich mir das alles zurück. Und zwar hier vom Brezhnev, mir doch egal. Jetzt wird alles abgeknutscht.
Was noch mehr. Ein Grund, weshalb man kein Politiker sein sollte.
Ne? Ja. Nee. Also zumindest nicht in der Zeit und auch nicht in diesem System, who knows, was da alles so kommt. Aber die zwei, also ist ja gut, ne, dass man irgendwie, also es gibt ja alles besser als sich gegenseitig totschießen. Was ja vielleicht in uneinigen Staaten auch mal vorkommt in Auseinandersetzungen, ja. Dann lieber Solidarität miteinander, aber so weird.
Ist mir aufgefallen, dass unser lieber Kollege Konstantin, der immer hinter der Scheibe hinter hier von unserem Studio sitzt.
Kult Konsti
hat sich in einer Croissant-Schleife verfangen, aus der er ohne unsere Hilfe nie wieder rauskommt. Es ist so, Kult Konsti hat vor 4 Wochen uns hier einen Teller hingestellt, voller Liebe, und war bei einem tollen Bäcker, und da waren so leckere Schokobrötchen und frische Croissants. Und dann haben wir gesagt, und speziell selbstverständlich ich, ach Mensch, Konstantin hier vom dem Bäcker, den ich auch kenne, super, ach wie lecker. Und Klaas und ich haben dann auch deins noch mit aufgefressen, Schmitti, weil wir lieben sowas, wir naschen das dann weg. Und hat er praktisch sich großer Freude ausgesetzt gefühlt.
Ja.
Ne? Dann kommen wir nächste Mal hierhin, nächste Woche im nächsten Podcast, und wieder steht da ein Teller. Mensch, kommst wieder die herrlichen Sachen und die gefressen, und Schmitti, dürfen wir deins auch noch fressen? Du, ja, wir das gefressen, ne? Dann passiert es wieder und wieder, und Konstantin kann jetzt da nicht mehr raus. Ja. Er ist gefangen in der Croissant-Schleife, weil er ja nicht an einem Tag es nicht mehr hinstellen kann, weil wir würden sofort fragen, Konstantin, haben wir was falsch gemacht? Liebst du uns nicht mehr so wie in der letzten Woche? Kannst du uns nicht mehr so leiden? Warum entziehst du uns deine Liebe so? Was ist denn los mit dir? Also er ist gefangen, und es gibt solche Situationen in jedem Leben. Zum Beispiel, wenn in normalen Bürozeiten es sich eingebürgert hat, dass wenn man sich einen Kaffee draußen im Laden holt, dass man dann jemanden speziell fragt, ob man dem einen mitbringen soll. Und dann bist du schon beim nächsten Mal auch in dieser Croissant-Schleife, weil du ja dann dich fragen musst, warum bringt der mir diesmal keinen Kaffee mit? Der bringt mir doch immer diesen Kaffee mit. Habe ich was falsch gemacht, dass der mir jetzt nicht mehr den Kaffee mitbringt? Und ich frage euch, wie kommt man raus aus der Croissant-Schleife, und in welchen Croissant-Schleifen seid ihr gefangen?
Sabine ist in einer Schleife gefangen. Sabine hat mich letztens, Sabine macht mir manchmal morgens, wenn ich ganz früh schon in einem Büro bin, ist Sabine noch nicht fertig. Die will ja immer so früh anfangen.
Bekannt vielleicht noch von Zirkus Halligalli,
ja, genau,
und
ja.
Arbeitet bei uns im Büro.
Ja, genau. Die hat früher im Studio da gearbeitet, da war ich 27 Jahre oder sowas, und hat da schon Dieter Thomas Heck da die Mülleimer leer gemacht. Und bei der Hitparade war sie schon, hat das auch total gerne gemacht und hat erzählt immer begeistert aus ihrer Zeit, als Kurt Krömer in den Studios seine Shows gemacht hat. Das ist mein Kurt, sagt sie. Ja. Der ist so lieb und der hat immer mit mir geredet und der war so nett immer zu mir. Und so, also alles das, was man so von Kurt Krömer vor der Kamera vielleicht vermutet, das passiert auch hinter der Kamera. Ich kann durch Sabine, die also nur Putzfrau in den Studios war, also sonst ja mit ihm als Menschen jetzt nicht viel zu tun gehabt hätte, die hat immer erzählt, wie unglaublich nett Kurt Krömer wirklich zu jedem ist. Außer so tatsächlich so Leute mit Geld, die irgendwo eine Chefposition haben, den tritt er auch mal in den Arsch. Das würde aber nicht passieren bei irgendwelchen Menschen, die da ehrliche Arbeit verrichten. Also so, wie man sich Kurt Krömer wünscht, ist er wohl auch. So, das ist das eine. Und jetzt ist so, dass wir dann ja weggegangen sind nach Zirkus Halligalli. Ich weiß nicht, ob die Geschichte jetzt jedem bekannt ist, deswegen erzähle ich es nochmal kurz. Und dann stand da Sabine irgendwie so, wie man sie so kennt. Und dann haben wir gesagt, willst du mit? Sabine mit. Ja, arbeitest du halt jetzt bei der Florida? Bist du halt nicht mehr da jetzt in dem Studio? Und hat sie gesagt, jawohl. Und hat den Handfeger in die Ecke geschmissen und gesagt, fuck you all. Und ist dann zu uns gekommen und haben wir gesagt, was willst du denn da machen? Ja, ich will putzen. So, und das macht sie gerne und hat jetzt, glaube ich, Arbeitszeiten, die sie sich, also die Anfangszeit ist relativ früh, das hat sich aber so ausgesucht, dass sie gesagt hat, sie kann das irgendwie nicht anders. Aber es ist jetzt alles schöner als vorher und auch nicht mehr irgendwie eine Person für 5 Studios und alles irgendwie ein bisschen besser jetzt. So, und dann sehen wir uns morgens und dann labern wir und dann trinken wir Kaffee. Und erzählt sie mir irgendwas, ich erzähle ihr auch irgendwas, dann quatschen wir uns so lange gegenseitig voll, bis sie Feierabend hat und ich dann immer mal anfangen muss. Und dann hat sie letztens zu mir gesagt, Klaas, willst du einen Obstsalat haben? Dann habe ich gesagt, ja, ich will einen Obstsalat. Und dann habe ich mir noch so heimlich gedacht, wo holst du den wohl jetzt her? Ich gesagt, hast du Obstsalat? Nee, ich mach dir einen. Ich gesagt, wie willst du mir denn jetzt einen Obstsalat machen? Und dann hat Sabine mir einen Obstsalat gemacht, ausschließlich aus Äpfeln.
Ach, ich dachte, er war aus Zigaretten.
Nur aus Äpfeln. Und ich habe dann, also es war einfach nur ein Apfel mit so 3 kleinen Stückchen Banane drin. Und ich habe einfach, also es hat super geschmeckt und ich habe den ganzen Apfel gemacht. Aber es war eigentlich nur ein klein geschnittener Apfel.
Ja.
Aber es war
ja
ein Obstsalat. In Sabines Spezialobstsalat war das wohl.
Aber du bist jetzt in der Schleife drin, sie macht dir jetzt jeden Tag so eine...
Nee, sie ist in der Schleife drin, weil ich immer sage, was ist mit Obstsalat? Ja, komm her, Sabine. Und die sagt dann immer, ich habe jetzt keine Zeit und ist sie weg. Also sie lässt sich da nicht so richtig in die Schleife nehmen.
Sie lässt
sich
nicht die Croissant-Schleife.
Nee, weil sie sagt, sie hätte auch jetzt anderes zu tun. Und manchmal bringt sie mir vom Bäcker in Tempelhof, weil der Bäcker sagt, dann gehst du wieder zu Joko und Klaas. Und dann sagt sie, jawohl. Und dann manchmal gibt der Bäcker ihr ein Eibrötchen mit für mich. Das ist für Klaas, das soll der mal essen. Und dann liegt das bei mir so mayonnaisig auf dem Tisch. Und dann sagt sie, ja, mein Bäcker hat dir wieder ein Brötchen geschenkt. Und dann esse ich das Brötchen von dem Bäcker von Sabine aus Tempelhof. Ja, und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Also du bist eigentlich so ein Nutznießer von all den Leuten, die in so eine Croissant-Schleife da gefallen
haben. Also letzte Woche, ist euch aufgefallen, dass da nur Croissants lagen?
Letzte Woche, ja.
Und gar keine Rosinenschnecken und gar keine Schokoladenbrötchen. Ich war eine Dreiviertelstunde früher hier und habe alles aufgefressen.
Echt?
Ja, jetzt wisst ihr das. Das
ist wirklich wahr, ne?
Ja, ich habe da hinten bei Pfeife da alles vollgekrümelt. Es ist so, ne? Ja. Und also ich habe dann einfach gesagt, ja, wenn die halt so spät kommen.
Aber sollte man Leute aus der Croissant-Schleife entlassen, wenn man selber merkt, man ist praktisch zwar Profiteur der Schleife, aber es kann ja nicht unendlich so
da
weitergehen.
Da ist ein guter Tipp für dich. Auch schon erprobt. Und zwar mit meinem Kollegen Daniel Rauli-Rauleder. Wir haben uns irgendwann mal gedacht, wir sind jetzt alle in so einem Alter, wo man irgendwie auch mal so ein paar neue Umgangsformen und nochmal die Wertschätzung öfter mal sagen muss und so. Ja. Und wir haben uns irgendwie angefangen, was zum Geburtstag zu schenken. Und zwar habe ich ihm, glaube ich, irgendwie FIFA geschenkt, ein Computerspiel, also ein PlayStation-Spiel. Er hat mir daraufhin ein Bildband, ein Fotoband geschenkt an meinem Geburtstag. Und wir wussten beide, also wir haben uns da alles sehr gefreut drüber und da war auch ein großes Hallo und wir wussten beide, aber mit dem Stress wollen wir jetzt nicht jahrelang zu tun haben. Und wir haben einfach in einem Gentleman's Agreement das Jahr darauf nichts mehr geschenkt. Wir haben es einfach eingestampft. Und ich glaube, vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber ich glaube, er ist happy damit. Und ich auch. Ich fühle mich auch von ihm gewertschätzt. Er ist sich hoffentlich auch von mir, ohne dass wir jetzt was schenken müssen. Wir haben diese Schleife am frühesten Zeitpunkt schon wieder abgebrochen, bevor es Schlimmeres passieren konnte.
Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Also das halte ich für eine sehr erwachsene Sache. Man kann manchmal unter Freunden Sachen besprechen. Ich kann mich auch erinnern, wie ich meinem besten Freund zum Beispiel mal gesagt habe, dass er ausziehen muss. Und so, weißt du, es gibt so Sachen, die kann man unter Freunden einfach besprechen und die muss man dann auch besprechen und so. Und das klappt dann auch und so. Und manchmal muss man sich mit solchen Moves dann auch die Freundschaft erhalten. Weil er ist dann auch so, jemand so er ghostet dann die Leute lieber, als denen noch was zu schenken. Weißt du, so, dann sind die halt einfach weg. Werden die gelöscht aus der Kontaktliste. Und da muss man dann auch aufpassen, dass man praktisch den Menschen dann nicht völlig unnötig mit sozialem Druck verbindet und dann immer denkt, ach, das ist der stressige Typ, dem ich mal einmal im Jahr FIFA schenken muss.
Aber Obacht.
So, wo der da gar nichts dafür kann, ne?
Obacht, es ist nicht nur beim Mensch. Ihr werdet das jetzt nicht ernst nehmen, aber ich bin auch in einer Croissant-Schleife mit meinen Katzen. Es gibt nämlich Dreamies, das sind so eine Art, das ist so Fast Food für Katzen. Das sind so, da gehen die drauf ab, das glaubt ihr gar nicht. Ne? Also wenn die irgendwie,
ist das denn auch schön ungesund?
Richtig ungesund.
Ja.
Also da ist kein echtes Fleisch. Das ist wirklich wie so Chicken Nuggets als Katzenfutter. So.
Ja, ja.
Und da sind die so heiß drauf. Und irgendwie haben die mal einen Abend lang haben die so rumgenervt und dann laufen die auch immer vor diesem Zimmer, in dem die Dreamies versteckt sind.
Ist das denn für Katzen?
Ja, ist für Katzen.
Ach so.
Dann latschen die so rauf und runter und dann miauen sie davor vor der Tür und dann kratzen sie so
Was?
An der Tür und so. Ja, ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so komm, ist jetzt 9:30 abends, jetzt kriegen sie mal noch einen kleinen Happen und wollte mich da so ein bisschen, manchmal habe ich so das Gefühl, ich muss mich so ranwamsen an die. So. Und da habe ich denen das gegeben und seitdem, ich sag's dir, es ist jetzt 3-4 Wochen her.
Du hast sie damit jetzt auch positiv
Abend
konditioniert. Ja.
Terror.
Oh Gott.
Die lassen mich nicht mehr ins Bett gehen, da wird rumgekratzt und miaut und gemacht und irgendwie aufmerksam, die springen dir auf dem Gesicht rum, wenn du dich aufs Sofa legst und so, weil sie diese Dreamies wollen. Die sind da so hart, wenn du bei Katzen in so eine Schleife gerätst, bist du verloren.
Die sind wie auf Heroin, die haben Affen.
Die haben
einen Zug.
Ja.
Ja, und jetzt?
Die nehmen das, was sie gut finden, nehmen sie nach dem ersten Mal als gegeben hin und das gehört, die arbeiten das in ihren Tagesablauf ein.
Echt?
Und wenn der Tagesablauf von der Katze gestört wird, dann ist wirklich, da ist alles verloren. Dann gnade dir Gott, dann kannst du nur noch hoffen, dass der Tag.
Aber wie wollen wir mal nächste Folge so einen Katzentrainer anrufen und fragen, wie du da rauskommst aus der Schleife?
Nein, ich möchte keinen Katzentrainer anrufen.
Doch, könntest du mir mal so ein
Klaas interessiert sich nicht so für Sachen, die mit denen er nichts zu tun hat.
Nein, aber ich will jetzt hier nicht so einen Service-Podcast, wo wir Katzentrainer anrufen. Ich will jetzt auch nicht irgendwie einen Stauforscher anrufen, deine Schreckenberg-Systeme erklären lassen oder so. Ich will jetzt hier nicht so, dass wir immer so einen Experten dann anrufen Kacke.
Ich will, dass wir nächste Woche so einen
Katzentrainer
anrufen.
Das können wir ja auch mal privat machen.
Ja.
In unserer Katzenshow.
Ja, aber seid ihr mal sicher.
Ja, Klaas, dann guckst du nämlich richtig blöd, wenn Schmiedi und ich unsere Katzenshow haben und dann geht's nur um Katzen, weil ich liebe auch Katzen und dann katzen wir da richtig was weg und dann rufen wir mal so Experten an, was Schmiedis Katzen nämlich falsch machen, was sie
also
richtig machen.
Alleine,
und du glotzt blöd.
Alleine der überraschte Gesichtsausdruck in deinen Augen, als du erzählt hast, dass Katzen sowas ähnliches wie eine Persönlichkeit haben und du hier, was? Wirklich? Die kratzen da an der Tür, weil die was wollen?
Das ist
die kleinen Chemie-Roboter.
Ja, das ist dann so, ja, so Dynamik, ist es dann vom Katzenpodcast, dass ich so immer so außenstehend mich
da
so...
Da sagst du es schon wieder. Dich interessiert das nämlich privat überhaupt nicht. Für dich gibt es nichts Größeres, ein Horror, wenn hier kein Mikro läuft, keine Kamera an ist, dann da privat mit Schmidt da irgendeinen Katzentrainer anzurufen.
Nee,
du würdest dich lieber verbrennen, als das
ich
zu tun.
Ich bin ein interessierter junger Mann, Klaas, und ich bin auch zu begeistern für Neues und das würde mich interessieren, wie der jetzt das Problem von Schmidt löst.
Reiner Trotz.
Und das dann auch so zu begleiten, ob Schmidt das hinkriegt.
Guck mal, der will dir nur mit deinen Katzen helfen und Interesse hier vorheucheln, damit er hier das Gespräch gewinnt. Wenn du das möchtest, bitteschön, dann nimm, was da links und rechts vom Wagen der Arroganz fällt. Ja, dann kannst du das praktisch dir nehmen und dann das missverstehen, absichtlich als Freundschaftsdienst. Aber er macht das nur, damit er gegen mich gewinnt, hilft er dir mit deinen Katzen, dass du da so einen Katzenrütter da anrufst, der dir dann sagt, ja, und was will er dir auch sagen? Jede Katze ist anders. Er sagt immer, dann gib dem das Zeug oder lass es. So.
Nächste Woche piept dir das Telefon, dann rufen wir den an.
Sehr gut.
So.
Gut.
Jetzt möchte ich noch kurz sagen, damit wir auch mal was abschließen. Jetzt. Hallo. Lieber Konstantin, du bringst uns immer diese tollen Sachen und du investierst dein privates Geld, damit wir so tolles Gebäck haben. Und ich will einfach jetzt mal abschließend sagen, ich freue mich schon auf nächste Woche, was dann da so steht.
Ja.
Richtig lecker.
Weiter
super.
So.
Und die Liebe kommt an. Diese Liebe, die in diesen Teilchen steckt.
Kann
die
man
auch,
Bestellungen abgeben.
Die du auch verbal dann nicht so ausdrücken kannst. Diese enorme Wertschätzung, die sich symbolisiert in diesen Teilchen, die kommt an. Und da habe ich einfach das Gefühl, solange die Teilchen da sind, da reißt die auch nicht ab.
Schöner kann man das eigentlich nicht sagen. Liebe ZuhörerInnen von Baywatch Berlin, lieber Thomas, lieber Jakob.
Guten Abend.
Lieber Konsti, Pfeife und Ansa, der sich da noch hinten reinsetzt, weil er offenbar nichts Besseres zu managen hat gerade als
dein Manager, ja.
Da hinten zu sitzen. Dem möchte ich jetzt sagen, alles Liebe.
Alles Gute.
I love you.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja,
es
stimmt.
Es
okay.
ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass es
postest. Genau. Okay. 8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.